Ja, 2005 habe ich mich im GSF angemeldet, nachdem ich durch Zufall bei einem Vespa-Händler einen Flyer gesehen habe, wo die Höllenteufel hier unten in Süddeutschland, also im Raum Augsburg, zu einem Run eingeladen haben. Und das war eigentlich nicht mein Einstand, sondern eigentlich eine Zurückkehr, weil ich viel, 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 viel früher angefangen habe mit dem Rollerfahren. In Bremen gab es, also ich bin Bremerin, und dort gab es einen Treffpunkt in der Innenstadt bei den Schweinen, so nennt man das, also der Einstieg zu zu der Sögestraße. Und dort gab es einen Parkplatz, wo eben halt ganz viele Fahrräder standen oder eben halt ganz viele Vespa-Roller. Es war ja so, dass die Mädels in der Regel hinten drauf mitgefahren sind, und wenn sie mit dem einen oder anderen zusammen waren, dann hatten die dann manchmal auch von denen einen Club-Patch. Das fanden ich und ein paar andere Mädels halt blöd, weil wir sind selber gefahren und wir fanden es auch nicht in Ordnung, eben, dass man, nur weil man mit jemandem zusammen ist, in einen Club reinzukommen. Als selbstständige Frau oder Mädel, kann man ja eher sagen, fanden die das doof und haben gesagt, pah, das können wir dann auch selber. Und tatsächlich haben wir dann uns im Winter zusammengesetzt, Herbst, Winter so, und haben dann philosophiert, wie man das machen könnte. Und wir haben uns einmal in der Woche getroffen, mitten im Viertel in Bremen, haben dann so das eine oder andere Bierchen getrunken, viel Spaß dabei gehabt und haben dann halt den ersten reinen Roller-Frauenclub Deutschlands gegründet. Die Geschichte war, dass ich zu Rollertreffen hingefahren bin, nachdem ich halt meinen Führerschein gemacht habe mit 18, dass ich natürlich in Norddeutschland unterwegs war, und dann habe ich meine erste Ausbildung gemacht als Porträtfotografin, was bedeutete, dass ich freitags und samstags und auch sonntags arbeiten musste. Und so wie das auch im letzten Podcast ja gesagt wurde, man ist zu einem Run hingefahren, hat dann einen Flyer bekommen, und wenn man den hatte, konnte man zum nächsten Rollertreffen fahren. Wenn man aber nicht mehr am Wochenende wegkommt, dann findest du auch keine Zettel. Also, ja, hatte sich das Thema dann damals. Im Grunde genommen ist der eigentliche Teamchef der Dennis Krawatzki, aber der war zu der Zeit, ja, er konnte nicht. So, und deswegen musste halt jemand einspringen. Alles okay. Und im Grunde genommen, ja, die haben ja halt gesagt, ne, du guckst bitte auf die Uhr und guckst eben halt, dass man rechtzeitig rauswinkt. Das war eigentlich so Job 1. Und Job 2 war beim Tanken helfen. So, ne, also, dass genügend Sprit im Kanister drin ist, also eben halt im Toughjug, kurz festhalten, sitzt und raus, also eben halt dem nächsten Fahrer. Und das ist eigentlich das Wichtigere, dass sobald der Fahrer rausgeht, muss der nächste Fahrer in seiner Montur in der Nähe bleiben. Nee, also die Verhältnisse sind schon spartanisch. Die Sanitäranlagen sind sehr spartanisch. Also es gibt einen Container mit zwei Duschkabinen für Männlein, Weiblein zusammen. Das muss man mögen. Und wir haben für das Rennen in CHEP, also CHEP 500 Summer Race, wir haben das Reglement extra geändert, dass wir ab 15 erfahren lassen, wenn die Erziehungsberechtigten mit dabei sind und sie mehr oder weniger auch fahren können.
Ja, herzlich willkommen zur 38. Episode der Blechgedanken. Ich musste ja ganz kurz umswitchen, das hat ganz gut funktioniert. Und zwar habe ich mich dann diesmal mit Katharina Onken unterhalten, besser bekannt auch unter Katrinchen, sowohl im GSF als auch bei Facebook. Und es ist ja so, dass ich zwischendurch mal versuche, nicht nur die Themen abzuwechseln, sondern auch das Geschlecht. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass Katrinchen dann zugesagt hat und gesagt hat, gerne. Sie hat Spaß dran und das ist ein sehr schöner Podcast geworden. Das Thema ist diesmal, neben natürlich, wie Katrinchen zum Vespa-Fahren gekommen ist und warum sie dabei geblieben ist, auch das Thema Vespa-Rennen. Und zwar ist Katrinchen Teammanagerin von zwei Teams gewesen. Sie ist so ein bisschen wie die Jungfahrerin zur Vespa gekommen. Und zwar wusste sie am Anfang gar nicht, was sie erwartet, aber dann war sie plötzlich Teammanagerin. Und was das bedeutet und was das insgesamt mit Rennen bedeutet, wie das abläuft, wo es drauf zu achten gibt, all das erfahrt ihr in der Episode 38. Ihr werdet natürlich auch erfahren, wie eine Norddeutsche irgendwann nach Süddeutschland geht und dort auch durchaus sesshaft wird und wie das ist, wenn man den ersten weiblichen Scooterclub in Deutschland gründet, nämlich die Revolted Females. Ich wünsche euch an dieser Stelle ganz viel Spaß bei dem sehr, sehr unterhaltsamen Podcast mit Katharinchen. Katharinchen, besten Dank, es war mir ein Vergnügen. Herzlich willkommen, Episode 38 von der Blechgedanken, die dritte vor den 40. Wenn man mich vor 2 Jahren gefragt hätte, wie lange machst du das oder bis zu welcher Folge machst du das, hätte ich das nicht beantworten können. Jetzt nähern wir uns langsam der Zahl 40. Und eigentlich hatte ich im Sneak Previewer angedeutet, dass ich mit Stefan sprechen werde. Aber bei Stefan gab es familiäre Krankheitsfälle und deswegen haben wir das Ganze nach hinten verschoben. Ich habe dann geguckt und außerdem war es auch wieder mal Zeit, mit einer Dame zu sprechen, mit einer Frau. Das habe ich ja lange nicht mehr getan. Schande auf mein oder Asche auf mein Haupt. Und mir gegenüber auf dem Bildschirm sitzt Katrin. Nee, Katharin. Nein.
Ja, ja.
Ist es Katharina? Okay.
Ja.
Ich habe das von Katrinchen abgeleitet auf Katrin, aber okay. Wieder was gelernt, Thema Facebook und ja. Namen oder Klarnamen. Katharina Onken. Wir haben uns vorher noch nicht kennengelernt, haben wir gerade festgestellt. Aber das werden wir heute nachholen. Wir werden uns deutlich besser kennenlernen. Ich werde ein paar Fragen stellen. Wir haben vorher schon mal ein bisschen gesprochen gehabt. Und dann bin ich mal ganz gespannt, wo uns heute das Gespräch der Blechgedanken hinbringt. Katharina, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, warum du zum Vespa-Fahren gekommen bist, wann du zum Vespa-Fahren gekommen bist und vor allen Dingen, warum du dich immer noch mit dem Vespa-Fahren auseinandersetzt.
Vielleicht löse ich erstmal das Rätsels Lösung. Du hast mich ja über Facebook quasi im Freundeskreis und da heiße ich ja Katrinchen. Mhm. Und das kommt wiederum aus dem GSF, weil ich mich da vor vielen Jahren, ich glaube es sind jetzt 20 Jahren, mal angemeldet habe und Katharina gab es schon. In Norddeutschland heiße ich bei vielen Katja, das ist der Rufname, den meine Eltern mir gegeben haben. Und irgendeinen Namen muss ich halt finden und Katharina fand ich halt ein bisschen altmodisch. Mhm. Und deswegen kam ich auf, naja, machen wir halt Katrinchen draus. Und irgendwie hat sich das eingebürgert und deswegen werde ich von einigen Katrinchen genannt, von den anderen Katja, von den anderen Katharina und ja, ich bin aber immer die gleiche.
Okay, das kenne ich. Guntram ist jetzt auch mein Rufname, mein klassischer Rufname. Lange Zeit war ich aber auch Gün. Das schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, wo ich gerade war und von daher kenne ich das. Manche rufen mich so, manche rufen mich so und ja. Mhm. Aber danke fürs Auflösen, dass es Katharina ist. Ich werde mich dann versuchen.
Alles gut.
Ich sage Katrinchen.
Ja, so. Alles gut. Ja, 2005 habe ich mich im GSF angemeldet, nachdem ich durch Zufall bei einem Vespa-Händler einen Flyer gesehen habe, wo die Höllenteufel hier unten in Süddeutschland, also im Raum Augsburg, zu einem Run eingeladen haben. Und das war eigentlich nicht mein Einstand, sondern eigentlich eine Zurückkehr, weil ich viel, 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 viel früher angefangen habe mit dem Rollerfahren. Mein erstes Treffen ist 1987 gewesen, als Teenager, noch ohne eigenen Führerschein und bin in Norddeutschland bei jemandem mitgefahren und bin dann in Großdeppenhausen gelandet, wo die Surfen Headhunter auf irgendeiner Wiese mit einer Siloplane eine Anlage aufgestellt haben und da einen Run veranstaltet haben. Und ich bin da so geflasht gewesen von dieser Veranstaltung, dass ich gedacht habe, das will ich jetzt unbedingt auch immer machen. Ja.
Wie bist du denn zur Veranstaltung hingekommen? War das ein guter Freund von dir, der mit dem Roller unterwegs war und gesagt hat, komm mal mit, ich habe da ist eine coole Veranstaltung.
Kannte ja, so der ungefähr. Das schon
oder Neugier?
Ja, so ungefähr. In Bremen gab es, also ich bin Bremerin und dort gab es einen Treffpunkt in der Innenstadt bei den Schweinen, so nennt man das, also der Einstieg zu der Sögestraße. Und dort gab es einen Parkplatz, wo eben halt ganz viele Fahrräder standen oder eben halt ganz viele Vespa-Roller. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist, aber dort habe ich halt ganz viele kennengelernt und ich durfte mich auch mal draufsetzen. Und bei mir aus meinem Stadtteil kamen halt einige Rollerfahrer und die haben mich dann halt manchmal mitgenommen. Also hinten drauf, also entweder eben halt so in Bremen oder irgendwo anders im Café oder sonstiges. Und dann kam das eben halt, dass irgendjemand gesagt hat, ja, wir fahren auf so ein Treffen am Wochenende. Und gut, dann habe ich halt den Schlafsack angepackt und Zelt angepackt und bin mitgefahren.
Wie alt warst du da?
17.
Okay, also du hast ja gesagt, Teenager, klassisch,
Ja.
wie man damals unterwegs gewesen ist. Man hat sich zusammengerottet an irgendwelchen Punkten, ist dann irgendwo hingefahren, entweder in eine Diskothek oder in ein Konzert oder
Genau.
zu einer Party oder in dem Fall zu einem Vespa-Treffen.
Genau. Und das wildeste Erlebnis hinterher war eigentlich, ich kam nach Hause, habe einen Haustürschlüssel vergessen, musste dann klingeln und ich kam zu Hause an. Meine Mama macht die Tür auf und sagt, du ziehst dich draußen aus.
Was für eine Jahreszeit war das Treffen?
Ich kann es nicht mehr sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur,
Okay.
dass es wie immer geregnet hat und ich bis zu den Knien halt voll im Schlamm gesteckt hatte. Aber ich war glücklich.
Das ist die Hauptsache und das hat dich ja in irgendeiner Form dann doch auch so geprägt, dass du das
Genau.
immer noch tust. Auch das einfache Campieren ist, glaube ich, immer noch Bestandteil. Wenn ich mir, da kommen wir später noch drauf zu. Ich habe mir so ein paar Bilder hier angeguckt, wo du auch oft unterwegs bist. Von daher, es ist wahrscheinlich nicht mehr matschig, sondern eher heiß, hätte ich jetzt vermutet.
Auch, auch.
Auch
Ja, also gemischt, sagen wir mal so.
gemischt,
Ja,
gemischt.
ja,
Onken ist mir durchaus bekannt. Ich habe in Oldenburg studiert, ist ja ein Steinwurf weit weg von Bremen. Da
ja.
gibt es ja auch den Namen Onken durchaus, auch ein Schreibwarengeschäft, wo wir oft drin waren, weil wir Bedarf für unser Studium brauchten. Aber du bist ja nicht in Norddeutschland geblieben. Du hast mir erzählt, dass du
Genau.
irgendwann mal, warum auch immer, ne? Also nach Süddeutschland gegangen
Ja.
bist.
Die Geschichte war, dass ich zu Rollertreffen hingefahren bin, nachdem ich halt meinen Führerschein gemacht habe mit 18, dass ich natürlich in Norddeutschland unterwegs war und dann habe ich meine erste Ausbildung gemacht als Porträtfotografin, was bedeutete, dass ich freitags und samstags und auch sonntags arbeiten musste. Und so wie das auch im letzten Podcast ja gesagt wurde, man ist zu einem Run hingefahren, hat dann einen Flyer bekommen und wenn man den hatte, konnte man zum nächsten Rollertreffen fahren. Wenn man aber nicht mehr am Wochenende wegkommt, dann findest du auch keine Zettel. Also, ja, hatte sich das Thema dann damals erledigt. Nach meiner Ausbildung habe ich auch weiterhin als Porträtfotografin erstmal gearbeitet und habe aber dann auch gemerkt, das ist schon ein bisschen blöd, wenn man 30 Tage im Monat arbeitet und einen Tag frei hat. Das war schon. Naja, und deswegen habe ich mir dann Gedanken gemacht und habe mich auf einen Studienplatz dann beworben, musste mich dort einklagen, Sozialpädagogik, also auch was anderes. Und weil das damals nicht so einfach gewesen ist, habe ich dann gleichzeitig mich bei einem anderen Arbeitgeber beworben als Bürokauffrau, also richtig als Ausbildung. Und habe dann kurze Zeit später die Zusage für den nächsten Sommer bekommen. Und der Stammsitz ist in München. Und ich habe halt in einer Niederlassung in Bremen dann gelernt. Und es war auch super. Ich habe viel Spaß gehabt, habe mein Studium abgebrochen. Also ich habe zwischendurch dann 2 Semester studiert, mein Vordiplom gemacht, Urlaubssemester eingereicht und habe dann aber abgebrochen und habe gesagt, Dex, ich will arbeiten. Das ist ein Arbeitgeber in der Automobilindustrie. Und ich war am Fahrzeug. Ich hatte also schon so dieses technische Feeling auch dabei. Und das hat mir echt gut gefallen und hatte aber einen befristeten Vertrag und musste mir dann überlegen, bleibe ich in Bremen oder ja, nehme ich allen Mut zusammen und gehe halt dahin, wo es halt noch Arbeitsplätze gibt. Und da ist Bremen schon ein bisschen, ja, immer schon etwas schwieriger gewesen. Ja,
Ja,
und die
wie
haben dann
alt warst du
relativ
da?
schnell, das war 2001, ich bin mit 32 quasi. Knapp 32, 31 halt ausgewandert nach Bayern.
Okay, wir machen noch mal ganz kurz einen Sprung zurück. Du hast gesagt, du hast mit 18 deinen Führerschein gemacht.
Ja, das war eigentlich witzig, weil ich habe ja Motorradführerschein gemacht und PKW.
Ja.
Und meine Mutter war die ganze Zeit dagegen und mein Vater sagte, nein, du wirst mein Auto nicht bekommen, du musst leider einen Motorradführerschein machen.
Okay. Was
So,
fuhr
hab
dein
mir dann
Vater für ein Auto?
der hat einen Peugeot 505.
Okay.
So, und Ich bin mit ihm aber früher viel Motorrad gefahren, also immer hinten drauf. Ich fand das total super. Und dadurch, dass ich ja die ganzen Vespa-Fahrer kennengelernt habe, kannte er das auch. Und er fand das total in Ordnung, wenn ich dann halt mit einer Vespa durch die Gegend donnere. Und so habe
Ja.
ich mir dann eine PX gekauft, eine 80er mit einem 135er Satz. Der war schon eingetragen. Ich musste den nur durch den TÜV schieben. Ja, und dann ging das los. Und so bin ich dann auch jahrelang durch die Gegend gedonnert.
Sowohl in Bremen als auch, du hast ihn dann mitgenommen mit 32. Oder blieb
Nee,
er in
nee,
Bremen
nee,
zurück?
nee.
Oder hast du ihn verkauft?
Nee, nein, der ist mir geklaut worden.
Okay.
Also Bremen war ein schwieriges Pflaster und es ist eine Zeit gewesen, wo sehr viele Roller verschwunden sind. Und diejenigen sind aber auch in Anführungszeichen erwischt worden. Also mein Roller war nicht mit dabei, der war weg. Aber man hat bei denen die Garage leergeräumt und es sind drei LKWs von der Polizei da gewesen, um die ganzen Teile daraus zu holen. Also da kann man sich vorstellen, was da abgegangen ist.
Wie lange hast du ihn besessen, wenn du...
Boah, wann Mann, das müsste wahrscheinlich 2000, nee, nicht 2000, 1990, 91 oder sowas gewesen sein. Oder 92, also so in dem Dreh. So, und dann bin ich
Okay.
erstmal nicht Roller gefahren, bin dann eine Zeit lang Motorrad gefahren. Unterschiedlichste von GSX-R 57, was hatte ich noch? Eine RGV 250, eine RD 500 bin ich gefahren, eine RD 350Y BVS. Also mein Fahrschulmotorrad. Also ich habe da auch viel Spaß gehabt. Aber irgendwie habe ich auch gedacht, irgendwie fehlt mir der Roller. Und habe mir dann Ende der 90er, ich glaube 99 war das, habe ich mir einen Runner gekauft. Den habe ich günstig geschossen mit nicht so vielen Kilometern und habe gedacht, nö, das ist jetzt meins.
Okay. Hast du damals auch schon selber geschraubt oder schraubst du?
Früher war das tatsächlich so, dass ich mehr schrauben musste. Ich bin ja damit zur Schule gefahren, ich bin zu Treffen gefahren, ich bin überall hingefahren. Also das waren so 26.000 Kilometer im Jahr.
Okay.
Und da blieb einem nichts anderes übrig. Aber so ein RD350, der ist gnädig, sagen wir es mal so.
Okay.
Da muss man da halt nicht so viel machen. Na, aber
Ja.
ich konnte mich irgendwie über Wasser halten.
Wenn du einen Blick drauf wirfst, du hast gesagt, man in Bremen, man hat sich getroffen, man ist gemeinsam. Gab es damals schon Clubs in Bremen, die dann, oder
Oh,
ist,
reichlich,
mit denen du dann
reichlich,
unterwegs warst? Und haben die zusammen
reichlich.
was gemacht oder war das eher so, ich habe so, von Bremen habe ich so im Hinterkopf, dass es da so ein bisschen Animositäten zwischen den normalen Vespa-Clubs gegeben hat, dass dann auch so Ausgründungen waren und sowas.
Ja.
Wie war das bei euch? Standen die einen da und die anderen standen da oder hat man
Nee,
trotzdem was gemeinsam gemacht?
noch viel wilder. Ich war ja damals noch ein bisschen unbeschriebenes Blatt und wusste eben halt gar nicht, was das eine oder das andere sein sollte. Und diejenigen, mit denen ich halt viel unterwegs gewesen sind, die waren im Vespa Club Bremen oder Bremer Vespa Club. Also gab es ja sogar zwei. Der eine hieß so und der andere hieß so. Und jedenfalls war ich dann auch noch fest davon überzeugt, ja, die fahren dann auch zu solchen wilden Treffen wie in Groß-Debenhausen. Und bin da eingetreten. Und dann gab es noch ein bisschen Schwierigkeiten bei der Polizei. Und dann habe ich ein bisschen später erst meinen Führerschein bekommen. Jedenfalls, als ich dann meinen Führerschein endlich hatte, bin ich dann losgefahren mit zweien aus der Bremer Umgebung, mit Eule und DH. Und wir sind einfach nach Kiel gefahren, weil dort sollte ein Rollertreffen sein. Und dann kommen wir da an und dann sind da ganz viele alte Menschen. Und dann kam da so ein wilder Typ an mit einer Kutte und ein bisschen schmuddelig und so, aber super nett und sagte, nee, ihr seid hier falsch. Und wir so, ja, das glauben wir auch, weil wir waren ja 18 und dann war das ein VCVD-Treffen und die fragten uns erstens nach, in welchem Vespa-Club wir sind, gar keinem und was wir da wollen und ob wir auch gebucht haben und hin und her. Also es war vogelwild, wir haben uns wirklich wie Aussätzige angeguckt. Und ja, der Kieler hat uns dann mitgenommen. Vielen Dank an Pierre Hundertmark. Viele werden ihn kennen. Und mit dem haben wir einen sehr, 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 sehr witzigen Abend in Kiel dann verbracht. Und da hat sich das erst bei mir so getrennt zwischen, nee, mit den alten Leuten, so diesen Karnickelverein, muss ich nicht unbedingt viel zu tun haben. Das ist nicht meine Welt, sondern eben halt in die andere Richtung, eben halt bei den anderen Vogelwilden. So, und das
Ja.
war ja 87, 88 rum. Und da sprießen in Bremen natürlich die Clubs eben halt wie Pilze aus dem Wald. die Wicked Sons zum Beispiel, die Rotzlöffel, dann die Bulldog-Biker aus Delmenhorst und so weiter. Und natürlich haben wir auch viel mit den Hamburgern zu tun gehabt, ist ja nicht so weit weg. Und ja, mit denen sind wir halt viel unterwegs gewesen.
Und du hast da, mir dann,
genau, da kann ich gleich, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung du willst, wie ich zu meinem Club gekommen bin.
Genau.
Es war ja so, dass die Mädels in der Regel hinten drauf mitgefahren sind und wenn sie mit dem einen oder anderen zusammen waren, dann hatten die dann manchmal auch von denen dann Club-Patch. Das fanden ich und ein paar andere Mädels halt blöd, weil wir sind selber gefahren und wir fanden es auch nicht in Ordnung eben, dass man, nur weil man mit jemandem zusammen ist, dann in den Club reinzukommen. Mhm. Als selbstständige Frau oder Mädel, kann man ja eher sagen, fanden die das doof und haben gesagt, pah, das können wir dann auch selber. Und tatsächlich haben wir dann uns im Winter zusammengesetzt, Herbst, Winter so, und haben dann philosophiert, wie man das machen könnte. Und wir haben uns einmal in der Woche getroffen, mitten im Viertel in Bremen, haben dann so das eine oder andere Bierchen getrunken, viel Spaß dabei gehabt und haben dann halt den ersten reinen Roller-Frauenclub Deutschlands gegründet.
Den Namen darfst du natürlich auch sagen. Den hast du gesagt.
Revolted Females.
Ja.
Das war 1989. Beziehungsweise gegründet mehr oder weniger war 88. Und 89 sind wir dann das erste Mal bei einem Nighter im Frühjahr bei den Weserterrassen dann offiziell auf die Straße dann gegangen damit. Also zum ersten Nighter. Mhm.
Und wer hat eure Patches gemacht?
Boah, das war damals ja noch Vogelwild. Das musste ja dann über die Druckerei gemacht werden. Das Emblem, also den Kopf, der da drauf ist, dieser Frauenkopf, den habe ich gezeichnet. Und den Roller, den haben wir da irgendwie mit reingebastelt. Also das war wirklich gemalt. Und der Schriftzug drumherum hat dann der Drucker gemacht, weil das ist ja damals noch mit Siebdruck gemacht worden. Und es war sauteuer und wir sind ja noch zur Schule gegangen und ach, wir mussten uns das Geld zusammenkratzen. Aber wir haben es hingekriegt.
Ja. Und wie war denn der erste Auftritt, als ihr da reingekommen seid? So Licht aus, Spot an, ihr rein und alle so, oh?
Nee, eigentlich, ja, die haben schon ein bisschen komisch geguckt, aber so eben halt dann auch nicht. Also
ja.
Wir haben uns dann schon so, hallo, wir sind jetzt da.
Okay.
Ja, aber es war damals ganz witzig, weil wir ja 8 Mädels waren und also das war schon auffällig, kann man so sagen.
Und wenn ihr dann zu den ersten, also es war jetzt ein Nighter, aber du hast gesagt, wenn man das erste Treffen, wo ihr dann geschlossen als weiblicher Scooterclub aufgetreten seid?
Na, geschlossen haben wir manchmal nicht hinbekommen. Wir haben ja einige in der Ausbildung gehabt, die dann auch samstags arbeiten mussten. Zwar nicht jeden Samstag so, aber wir haben uns dann schon verabredet und sind dann zusammengefahren. Alle 8 auf einmal eher weniger. Wir haben ja auch ein paar Fuffi-Fahrerinnen dabei gehabt. Das wäre ja auch ein bisschen langwierig geworden.
Ja.
Aber ich glaube, das ging Ostern eigentlich los bei den Seismen. Dann kam Pfingsten ja immer in Lübeck bei den Sabberköppen. Die Welfen haben jedes Jahr in Braunschweig ihr Treffen gemacht und wie eben halt die ganzen anderen Treffen halt hießen. Also waren ja unfassbar viele. Von Mölln, Geilshausen, glaube ich, hieß das andere und so weiter. Also ich kriege das alles nicht mehr zusammen. Es gibt Leute, die sind ein bisschen mehr Buchhalter als ich. Die haben alle Flyer aufbewahrt, ich nicht.
Ja, okay. Aber ihr seid dann wirklich dann als geschlossene Gruppe auf Achse runtergekachelt und habt da abgerissen die ganze Zeit.
Ja, wie gesagt, ne, also nicht immer alle gleichzeitig, aber
meist
schon oder eben halt mindestens 4 waren dann so unterwegs. Also
oder
ich habe ein
seid
paar,
ihr mit
die
anderen
immer
zusammen, also mit den anderen aus Bremen, dass ihr Fahrgemeinschaften gebildet habt und seid
nee,
das zusammengefahren.
Nee, das fanden die meistens eher doof. Also mit dem Auto dann ja.
Ja.
Also wenn eben halt jemand da Fuffi gefahren ist oder so. Aber wenn wir mit dem Roller gefahren sind, dann sind wir Mädels eher zusammengefahren. Die Jungs wollten uns nicht dabei haben. Wir waren nicht so langsam.
Okay. habt ihr auf den Fahrten darunter, ich meine, man kennt es ja jetzt, wenn ich auch losfahre, manchmal, man hofft immer, dass man auf jeden Fall ankommt und in kleinen Reparaturen sind, ist das in Ordnung. Die kann man on the fly noch machen. Kannst du dich an irgendwelche Situationen erinnern? Weil ich kann mich dann erinnern, Tina hat dann irgendwann erzählt, das erste Mal, als sie dann los ist, irgendwie mit 5 Mark in der Tasche, einfach weil die anderen schon weg waren auf dem Roller und weil sie nicht wusste, wie sie auf die Autobahn und dann runterkacheln. Diese Unbedarftheit zu nutzen, ist da euch irgendwas Positives wie Negatives in der Zeit dann passiert? Motorschaden, liegen geblieben, Unfälle, was auch immer.
Also früher war das ja oft so, dass man auf dem Weg zum Run viele Liegenbleiber gesehen hat. Dann wusste man immer, ah ja, ich glaube, ich bin richtig. So.
Markierung wie bei Hänsel und
Ja,
Gretel,
genau.
Brotkrumen.
Genau. Und nee, sonst, also ich weiß nicht warum, aber ich war ja ein Daily Driver. Ich bin ja im Winter gefahren, also selbst wenn es geschneit hat. Und ich habe echt Glück gehabt, der Roller lief immer. Das heißt, ich habe mich draufgesetzt, bin losgefahren und es hat funktioniert. Und wenn ich ja, Glück hatte, dann durfte ich den Roller von meinem Papa dann nehmen. Der hat sich dann in der Zwischenzeit auch eine PX200
Ah,
gekauft.
okay.
Und ich bin auch teilweise alleine losgefahren. Ich habe mich draufgesetzt, getankt und bin wieder zurückgefahren. Also Bremen, Bonn, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer das sind, aber über 400, glaube ich. Einmal draufgesetzt, losgefahren. Es hat geregnet in Strömen und ich bin dann wieder zurückgefahren. Ich
Ja.
fühle mich, also ich habe auch nie irgendwie Probleme gehabt mit Reifen oder sowas. Also wenn
Okay.
ich heute drüber nachdenke, da würde ich denken, oh mein Gott, bin ich im ADAC? Nee, bin ich nicht. Ja. Ich bin einfach
Ja.
losgefahren.
Okay.
In der Hoffnung, es klappt.
Du hast gesagt, ihr habt mit 8 gestartet. Wie viel seid ihr jetzt? Weil es gibt ihn ja immer noch.
Genau. Also es gab natürlich ein bisschen Fluktuationen durch Hochzeiten, durch was weiß ich, oder andere Gegebenheiten oder keine Lust mehr oder wie auch immer, abgewandt von der Szene, das ist alles ja in Ordnung. Und wir haben aber das Glück, dass wir eigentlich in den letzten 15 Jahren immer mal wieder ganz, 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 ganz tolle Frauen für uns gewinnen konnten.
Okay.
Und somit sind mit mir zusammen wir aktuell 9.
Ja. Eine Grundvoraussetzung, klar, es muss eine Frau sein, verständlich.
Hilft.
Hilft. Thema Diversität machen wir jetzt, glaube ich, nicht auf. Ne? Also könnte man aufmachen, muss man nicht. Habt ihr sonst irgendwelche Vorgaben, Rituale, Einführungsrituale?
Einführungsrituale. Das
Oder
ist
was muss jemand?
welche
Was muss jemand?
Eigenschaften muss sie haben?
Genau, das wäre jetzt meine,
Ja.
also falls jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ich würde sowieso als Frau gerne auch Mitglied in einem Club sein, der so aufgebaut ist, wie ihr das macht, was müsste diese Person denn mitbringen, damit ihr sagen würde, ja, ist okay. Muss man
Das ist ja
erstmal
das.
3 Monate Waschbrett
Nee.
sein und dann.
Nee, nee. Der schöne Unterschied ist, dass es nicht wie im VCVD ist, dass man eben halt einen Mitgliedsantrag stellt und so, jetzt bin ich Mitglied, du musst mich nehmen. Das ist so geregelt. Das ist bei uns umgekehrt. Wir wählen aus. Und wir überlegen uns das sehr, sehr gut und auch sehr, sehr lange. Wir stimmen uns da ab und da gibt es eine einfache demokratische Abstimmung. Es müssen alle dafür sein. Es darf sich jemand enthalten und sagen, ich kenne die Person nicht. Und dann sagen wir, ja gut, dann musst du sie halt erstmal kennenlernen. Oder es wäre schön, wenn du sie kennenlernst. Und dieser Prozess dauert schon relativ lange, weil uns ist es wichtig, dass wir uns untereinander sehr, sehr gut vertragen. Dass es, ich sag jetzt mal, selbstbewusste, gestandene Frauen sind, und eben halt nicht nur Anhängsel. So. Und dass auch eine Beständigkeit halt dabei ist. So, also nur weil jemand halt eine neue Freundin hat und die ganz nett ist, heißt es noch lange nicht, dass wir die toll finden und sie deswegen in den Club geht und dann ist dann vorbei. Dann ist eben halt das bei denen vorbei und dann eben halt bei uns auch vorbei. Nein, das gibt's nicht. Also wenn, nur als eigenständiger Mensch.
Okay. Du hast mitgegründet, also einer von 9 ist auf jeden Fall dauerhaft mit dabei gewesen. Wie viele sind noch aus der Erstgründungszeit mit dabei? Weißt du
Ute und
das?
Skadi.
Okay. Also 3 von 8.
Ja.
Das ist doch schon mal,
Das ist
sind ja schon
eigentlich
ein
eine
paar
ganz
Tage
gute
her.
Quote. Ja,
Ja.
ja, ja.
Wie viel Zeit verbringt ihr denn jetzt noch zusammen? Fahrt ihr noch irgendwie? Oder die andere Frage wäre, wie sind die über Deutschland verteilt?
Das ist eben halt das Traurige. Ich bin die, die am weitesten weg ist. Deswegen ist es bei mir schon ein bisschen schwieriger, weil in der Regel sind das halt 750 Kilometer mal eben zu
Sie sind alle noch
Corona-Zeiten.
überwiegend in Bremen
Ja,
unterwegs.
ja, ja.
Ah, okay.
Einige Bremer sind ausgewandert Richtung Hamburg oder Hamburger Umland.
Ja, das ist ja nicht so weit.
So. Nee, ne, aber es konzentriert sich schon sehr, sehr doll eben halt auf Hamburg und Bremen. Und wir haben noch eine, die aktuell in Paderborn wohnt. So, also die ist schon näher dran, aber die ist halt hin und wieder auch in Hamburg und dann sagt sie auch Bescheid. Und dann gibt es ein kleines Treffen dann am Abend in irgendeinem Restaurant und dann quasseln sie zusammen. So,
Ja.
bin ich immer ein bisschen neidisch.
Ja,
Ist so.
gut, selbstgewähltes Schicksal.
Ja, es ist so.
Nie wie zwischendurch mal überlegt, die Zelte in den Süddeutschland abzubrechen,
Ich habe
weil
es
der Job
tatsächlich
das.
gemacht. Ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe mich nochmal nach Hamburg versetzen lassen. Von 2010 bis 2014 war das dann auch so. Aber die Perspektive dort war nur so mittelmäßig, weshalb ich dann irgendwann gesagt habe, sorry, aber es geht einfach nicht. Ich muss wieder zurück, da wo ich
Aber
Spaß
innerhalb des gleichen
arbeite.
Arbeitgebers sozusagen
Genau,
gewechselt, sozusagen. Ja.
ja.
Gut, wenn man einen Arbeitgeber hat, der an mehreren Standorten ist, wo man das
Genau.
auch mal ausprobieren kann. Das ist dann nicht so aufwendig vom Prozess her.
Inzwischen bin ich jetzt, also im Sommer sind es dann 29 Jahre und ich glaube, da wäre ich ein bisschen blöd, wenn ich es nicht tun würde.
Ja.
Ne, so, also.
Man weiß immer nicht, wo das Leben einen hinbringt. Also
Ja, das
von
stimmt.
daher.
Das stimmt. Ja.
Uff. Bevor wir in den Punkt gehen, warum oder wo ich dich das erstmal wahrgenommen habe, das Thema Rennen. Du bist ja nicht nur auf den normalen PS beim Roller oder Motorrad unterwegs. Ich habe ja ein bisschen bei Facebook geguckt. War die Leidenschaft zu den Vierbeinern und den PS mit Fell, war die vorher schon in Bremen da oder hat sie sich erst entwickelt, als du nach Süddeutschland gegangen bist?
Mit den Feldtieren?
Mit den
Ja,
Feldtieren.
das ist halt nordisch. Ich glaube, es gibt kaum irgendjemanden, der in Norddeutschland nicht reitet. Nein, Quatsch. Also das ist halt ein Hobby, das mache ich, seitdem ich, keine Ahnung, 7, 8 Jahre alt bin oder so. Also das ist mir zum Glück geblieben. Ja.
Was ist der Fakt, also der Unterschied, wenn du durch die Gegend fährst mit einem Roller bei schönem Wetter oder mit einem Pferd galoppierst für dich? Ist das ein ähnliches Gefühl oder unterscheidet sich das komplett, weil das eine noch naturnäher ist als das andere?
Das ist eine sehr gute Frage. Mit dem Pferd ist es für mich natürlich schon so, dass es ein Daily Business ist. Also ich bin froh, dass ich jeden Tag dahin gehe. Aber ich freue mich eben halt auch, wenn ich dann mal was anderes mache. So,
Ja,
also
das
das
ist
kann
halt
man nicht.
Verpflichtung. Das ist wie mit Tieren ja
Ja,
so, das ist
genau.
eine.
Aber ich habe mich auch immer gefragt, was wäre, wenn ich halt kein Pferd hätte und dann hätte ich viel zu viel Zeit und ich glaube, dann würden meine Mädels dann auch sagen, boah, ja, Hauptsache, die kauft sich wieder ein Pferd.
Zu viel Zeit.
Ja. Ich habe ein bisschen viel Energie.
Okay. Ich gucke jetzt mal.
Aber um auf den Roller
Ja.
zu kommen, ich bin ja froh, wenn ich dann halt auch Roller fahre, so. Und es ist schon was anderes. Und ich finde auch inzwischen, dass ich das viel mehr genießen kann, mit dem Roller durch die Gegend zu fahren, weil man da viel mehr die Chance hat, tatsächlich jemand halt auf die Natur halt zu genießen. Ja, also ob da eben halt irgendwelche Störche an der Seite sind oder so, ich finde es total super. Das hat man mit dem Motorradfahren nicht so. Da tun einem die Arme weh, man muss immer gucken, dass man da doch nicht zu so schnell reinkachelt und so. Nein,
Ja.
das ist dann schon besser.
Hast du denn noch ein Motorrad? Oder hast du nur
Nein,
noch einen
ich
Roller?
war zwischendurch war ich mal am Überlegen, ob ich mir nochmal ein Motorrad kaufen sollte. Und dann habe ich gedacht, es wäre, glaube ich, gesünder, wenn ich es nicht tue.
Okay. Ich schwenke aber trotzdem noch, bevor wir Richtung Rennen gehen, nochmal zurück. Du hast gesagt, erste Roller geklaut, danach irgendwann einen Runner. Was fährst du? Fährst du den immer noch? Wenn nicht, was fährst du jetzt und wie viele fährst du?
Ja, also mit dem Runner war das so, dass ich den als meinen Ankommer inzwischen bezeichne, weil der super zuverlässig ist. Man kann in jeder Lage, ob man müde ist oder nicht, mit dem halt auch lange Strecken fahren, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das geht so nicht, ich brauche wieder echt Blech. Und da habe ich dann 2005 mir die Überreste einer TS gekauft. Hab mir aus Norddeutschland einen Motor vom Benfeld gekauft, der schon einen 210er Malossi drauf hatte. Und habe im Grunde genommen die Teile zusammengesucht, habe mir einen Lackierer organisiert, der nach meinen Vorstellungen passend zu dem Baujahr des Fahrzeuges mir einen Kastenroller aufgebaut.
Das ist mit der Glaube, Liebe, Hoffnung-Variante, der rote.
Nein, 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 das
Okay,
ist
okay.
der braune.
Okay,
Und den
den
habe ich
habe ich
dann
nicht
2000.
gesehen. Erzähl.
Das war eigentlich sehr witzig und ich habe viel Spaß dabei gehabt, eben halt mir dieses Design auszudenken. Bin dann zu dem Lackierer hingefahren, habe ihm dann gesagt, welche Farben ich mir vorstelle, habe ihm alles rausgesucht, also auch mit den Streifen, dass ich so ein bisschen Glitzerbling-Bling haben möchte und das hat er alles umgesetzt, so wie ich mir es ungefähr vorgestellt habe. Ich wollte unbedingt eine goldene Metal-Flake-Sitzbank haben, habe mir den Stoff im Internet gekauft, habe hier in der Umgebung einen Sattler gefunden, der normalerweise für Harley-Davidson so Sitzbänke bezieht und eben halt da diese Stickereien macht und so. Und deswegen habe ich dann gesagt, du Kollege, so und so, ich habe da eine Idee, ich möchte gerne und so weiter. Ja, dann komm mal vorbei. Hat mich aber natürlich angeguckt, als wenn ich nicht ganz dicht bin, so, ja, Mädchen, erzähl mal. Und dann bin ich vom Lackierer gekommen, habe mir von jemandem einen Bus ausgeliehen, bin also mit dem Van dann halt auf den Hof gefahren, habe dann Karosserie, Sitzbank und ich so, hier. So, ich hätte gerne und mach mal. Und hat er dann erstmal gestaunt. Oh ja, die Karre ist ja schon ganz schön. Ja, das war der Plan. Kannst du mir das so und so und so machen? Das heißt also, dieses Design, was da drauf ist, mit diesen Sternen, mit dem Baujahr, also der 76, das sollte er eben halt oben drauf sticken. Und er hat es so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich war so schockverliebt. Ja, und alles ja, so hinbekommen, wie ich es gerne haben wollte. Dann kam immer TÜV, dann kamen die ganzen Eintragungen hin und her. Und im Sommer 2006 habe ich sie dann zugelassen und bin dann in einer Gruppe von 8 anderen, also noch 7 andere mit mir, 8, sind wir dann von München nach Turin zu den letzten, zur letzten Euro-Vespa gefahren. Bin angekommen und auch wieder zurückgekommen. Ich hatte zwar auch ungefähr gefühlte 27 Pannen mit ausgelöst, aber es war alles in Ordnung. Haben wir
Okay.
hingekriegt.
Und was hat das mit dem roten Kastenmaler auf sich, den ich gesehen habe?
Den habe ich mir 2 Jahre später ersteigert, super günstig für 350 Euro aus Norddeutschland. Und das ist da hinten in der Ecke Kiel gewesen. Und habe gedacht, ja gut, scheißegal, ich möchte gerne wieder eine PX haben. Habe den abgeholt und der war dann, naja, in so einem mittelmäßigen Zustand. Dann habe ich mit jemand anderes angefangen, eben halt so ein bisschen, ja, dran rumzuwursteln. Aber das ist alles nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann war der fast TÜV fertig, dann ging es mit der Elektrik dann nicht so, wie es hätte TÜV-mäßig sein müssen. Also kam er wieder in die Garage. Dann bin ich gefühlt 5-mal umgezogen. Und der Roller stand immer noch rum. Dann habe ich ihn das 28. Mal halt umgezogen und habe gedacht, irgendwann muss ich mal was mit dem machen. Und dann habe ich angefangen, den auseinanderzubauen und habe festgestellt, dass die Karosserie echt miserabel ist. Dort Lack drauf zu werfen, macht keinen Sinn, weil es sieht schwierig aus. Und dann kam die Ankündigung der Insolvenz von LML. Und dann habe ich gedacht, ich könnte jetzt in einem sehr guten Zustand einen Nigelnagel-Ersatzteilrahmen besorgen, ohne dass ich irgendeinen Karosseriebauer nötigen muss, aus diesem Roller, also aus diesem Kernschrott, was Anständiges zu machen. Und dann habe ich mir halt den neuen Rahmen mit den Anbauteilen zugelegt und habe dann auf einem Rennen jemanden kennengelernt, der wiederum jemanden kennt, der in seiner Freizeit Pinstriping macht und malt auf Lack, normalerweise Harley-Davidson. Und ich habe bei einer anderen Veranstaltung plötzlich eine Idee gehabt mit dem Thema Glaube, Liebe, Hoffnung. Und zwar war das in Kandern, das ist in so einem Steinbruch, südlichster Zipfel von Deutschland, also kurz vor der Schweiz. Da haben die Schweizer Bier mitgebracht und jeder sollte irgendwie mit dem Edding was draufmalen. Und der eine machte einen Hashtag, der nächste machte was weiß ich. Und ich sehe diesen Anker und dachte nur so, was macht ein Anker auf einem Schweizer Bier? Das gehört da eigentlich nicht hin. Und dann habe ich so Heimatgefühle gekriegt und dann dachte ich so, oh ja, wenn ich da so oben das Kreuz nehme vom Anker, ein Herz in die Mitte male, guckt unten ja immer noch der Anker raus. Und dann kam ich ihm halt darauf, mein Gott, das ist doch Glaube, Liebe, Hoffnung. Also wenn man sich das Emblem von Astra zum Beispiel anguckt, ja, dann hat das immer diese Symbiose. So, und mit dieser Idee, ich möchte so ein bisschen Heimat auf den Roller bringen, bin ich halt zu diesem Maler, also diesen Harley-Davidson-Maler dann hin und habe ihm halt meine Ideen halt gegeben. Und so waren wir dann am Brainstormen, haben da am Tisch gesessen und ja, das könnte man so machen oder das. Und ein anderer begnadeter Karosseriebaumeister, der auch Roller fährt, der hat mir die Karosserie so vorbereitet und auch lackiert in der Farbe, wie ich sie haben wollte. Dann habe ich quasi das ganze Zeugs genommen, sind rübergefahren zu dem Maler und dann hat er angefangen, Stück bei Stück alle Sachen dann halt da drauf zu malen. Es ist wirklich gemalt, es ist nicht geklebt, es ist nicht geairbrushed oder so, es ist wirklich von Hand gemalt und ich finde, er hat es sensationell umgesetzt. Ja, und oben auf dem, also über dem Tacho, das ist ja eine Lusso, ist genügend Platz gewesen, um eben halt dann auch in so einem Banner die Koordinaten von Bremen halt mit reinzumalen. Also
Genau,
das sind
na.
so Kleinigkeiten.
Aber es ist nicht das Backschiff. Ich habe das nur an der Seite gesehen, dass da auch ein Schiff mit drauf ist, wenn
Das
ich
ist
das
ein
richtig.
Schiff mit drauf. Ja,
Ja.
nee. Also das musste nicht die Alexander von Humboldt sein. Nein,
Okay.
nein.
Und du wolltest auch keinen grünen Roller haben, der ist ja rot.
Ja, genau, das sollte rot
Ja.
sein, weil mein erster Roller auch rot war. Genau.
Okay, also Hommage an den geklauten Roller.
Genau.
Okay. Man muss ja beim Podcast bei mir immer so ein paar Bilder schicken. Da würde ich mich freuen, wenn du davon noch welche hast, damit ich die dann
Ja,
auch
ja.
verwenden kann.
Ja, klar. Gerne.
Momentan ist es ja so, dass, wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben uns ja eher über das Thema Rennen kennengelernt. Wann bist du dazugekommen und wodurch? Also was war der Auslöser, dass du zu deinem ersten Rennen gekommen bist und was hat sich daraus entwickelt? Also du weißt es, ich weiß es nur teilweise, aber die anderen wissen es noch nicht.
Das erste Mal auf einem Rennen war ich, glaube ich, in Liedolsheim. Da bin ich mit dem Runner sogar hingefahren, weil die haben ja damals das Run and Race gemacht. Ich habe aber von dem Rennen selber nichts mitbekommen. Die fahren da ein bisschen im Kreis. Okay. Und dann bin ich später nochmal in Deggendorf gewesen. Die haben dort auf so einem Volksplatz, wie auch immer, auch ein Rennen veranstaltet. Das war für mich aber auch eine Nebengeschichte. Da habe ich mich noch nicht wirklich dafür interessiert. Und einige Jahre später war ich in Mindelheim auf dem Rollertreffen und habe halt Freunde getroffen, die ich schon länger nicht gesehen hatte. Und dann sagte der Felix dann zu mir, ja, wir haben es so lange nicht gesehen, warum kommst du denn nicht mal mit zum Rennen? Oh, ja, weiß ich auch nicht. Und jedenfalls habe ich dann gedacht, ja gut, dann gucke ich mir das einfach mal an und bin dann einfach mitgefahren oder eben selber hingefahren, aber habe mir das dann angeguckt und habe tatsächlich so viele Leute getroffen, die ich schon länger nicht gesehen hatte und fand das eigentlich total nett. Und einige Zeit später, es war im Frühjahr, die Saison hat ja noch nicht angefangen, habe ich dann auch noch mal mich gemeldet und meinte dann so, ja, also wenn du irgendwie zu so einem Rennen hinfährst und sagst einfach mal Bescheid, dann hätte ich Lust mitzufahren. Ja, ist kein Problem, ich habe noch Platz frei, ja, ist gut. Und dann haben wir uns in der Nähe von der Autobahn verabredet und dann kam er und dann steigen vier andere aus oder in Summe steigen vier Mann aus und dann hieß es, wir haben dir einen Platz freigehalten vorne links. Okay. Also es war klar, es war eine Kiste Bier mit an Bord und ich durfte dann fahren. Und sie haben mich dann zum letzten Spring Race mitgenommen nach Österreich. Das ist ja von Süddeutschland aus nicht so weit weg. Und während der Fahrt haben sie dann beschlossen, ach übrigens, und du bist dann Teamchef. Bitte was? Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Und das haben sie mir dann so mehr oder weniger so zwischen Tür und Angel dann so, was so, ne, zwischen dem ersten und fünften Bier möglich ist, dann erklärt. Ja, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann gucken wir mal. Also es gibt halt diese einen Rennen, das sind dann halt diese Kurzstreckenrennen, jeder fährt für sich gegeneinander in den unterschiedlichen Klassen, das ist alles schön und gut. Und dann gibt es eben auch noch diese Langstreckenrennen, also Endurance, wo die im Team fahren. Und das ist dann immer abhängig so, wie lange sind die Rennen. Und dann braucht man halt immer jemanden, der quasi rechtzeitig Bescheid sagt, bevor der Tank alle ist, Achtung, Fahrerwechsel und so weiter. Und da habe ich dann irgendwie Blut geleckt und es war irgendwie witzig.
Das ist das erste Rennen, wo du warst, war halt auch ein Teamrennen, nicht gegeneinander einzeln, sondern wirklich
Nein,
über ein.
die anderen Rennen waren schon die Einzelrennen, also
Okay.
ESC, European Scooter Challenge, Und deswegen, also da war eben halt viel Tumult und jeder fährt gegen jeden, so, ja, alles in Ordnung. So.
Ja.
Aber dieses Spring Race war für mich immer das erste Mal mit so einem Teamrennen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich bin da gleich halt gecatcht worden. Und da ich ja beruflich sehr viel organisiere, versuche auch relativ pünktlich zu sein, ja, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und weil ich nicht die Ambition hatte, irgendjemanden Sitzplatz wegzunehmen, sondern es ist klar, ich fahre da nicht mit, um Gottes Willen. Also mit Knie unten kannst du mich jagen. Haben die dann gesagt, ja, ist fein, dann mach mal.
Okay, das heißt, ihr vier war auch das Team oder waren da noch mehr, die dann zum Team gehörten, außer dem, wie mit dem Auto saßen?
Die, die im Auto saßen, waren sowieso in unterschiedlichen Teams. Und
Ah,
das fand ich
okay.
eben halt auch das Markante,
Okay.
dass man einerseits pro Team gegeneinander fährt, aber gleichzeitig ist es so eine kleine Community, dass man trotzdem irgendwie entweder am Abend zusammen Bier trinkt oder wenn eben halt währenddessen irgendwas ist, sprich technische Probleme, Ersatzteile fehlen, wie auch immer, dass man eben halt sich gegenseitig hilft. Das
Ja.
ist schon was ganz, ganz Besonderes. Das kennt man aus anderen Motorsportveranstaltungen gar nicht.
Ja.
Auch nicht im Rennsport.
Wie ist denn dann dein erstes Mal dann abgelaufen? Du wusstest ja nicht, was du machen sollst. Ihr seid da angekommen. Das waren gemischte Leute im Team, also im Auto saßen verschiedene Teams. Zu welchem Team warst du dann Teamchef? Und was war deine Aufgabe? Also was waren deine Tätigkeiten, die du beim ersten Mal gemacht hast und wie sieht es heute aus?
Auch die erste Tätigkeit, die ich gemacht hatte, war angebrüllt zu werden, weil nicht alle Unterlagen da waren.
Okay.
Ne? Also damit ging es eigentlich los. Man muss sich anmelden, es müssen alle Führerscheine vorgelegt werden und die Zettel waren nicht ausgefüllt und ich stand dann da und habe erstmal einen riesen Anschiss gekriegt und dachte mir so, danke. Ja, macht Spaß, super. Ja,
Ja.
aber es war okay. In dem Team gefahren. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Der Felix, der Albert und der Achim, glaube ich,
Okay,
waren das.
drei Leute und das Team
Genau.
war unter welchem Namen unterwegs?
Die sind, der Felix ist ein Stammfahrer von Team Paul.
Okay, also TP Customs. Ist das Team Paul oder ist das noch was anderes?
Nee, das ist was ganz anderes.
Okay,
TD
aber.
Customs ist nochmal ein anderes Team, genau.
Okay.
Paul,
Paul
Paul
sagt
ist
mir
ein,
was.
ja,
Es gibt auch zwei Paul-Teams, wenn ich recht
ja,
entsinne.
richtig, richtig, genau. Und im Grunde genommen ist der eigentliche Teamchef der Dennis Krawatzki, aber der war zu der Zeit, ja, ko er konnte nicht. So, und deswegen musste halt jemand einspringen. Alles okay.
Ja.
Und im Grunde genommen, ja, die haben ja halt gesagt, ne, du guckst bitte auf die Uhr und guckst eben halt, dass man rechtzeitig rauswinkt. Das war eigentlich so Job 1. Und Job 2 war beim Tanken helfen.
Okay.
So. Also, dass genügend Sprit im Kanister drin ist, also immer halt im Toughjug, kurz festhalten, sitzt und raus, also immer halt dem nächsten Fahrer, und das ist eigentlich das Wichtigere, dass sobald der Fahrer rausgeht, muss der nächste Fahrer in seiner Montur in der Nähe bleiben. Und bevor man halt den Fahrer wieder rauswinkt, also das ist ja nach Reglement unterschiedlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie es beim Springer war, aber ich glaube, es waren bei 60 Minuten. Muss man halt rechtzeitig dem, Achtung, ich hole den raus, Fahrer Bescheid sagen, zieh dich bitte an, ne, Helm zu, so, dass der vorbereitet ist, dass sobald der andere rauskommt, dass es dann wirklich einen fliegenden Wechsel gibt, dass man schnell tankt und sitt, Abflug. Und die Zeit nimmt, dass man eben halt guckt, dass er keine Strafen dann kommen.
Ja, ich habe mir so ein paar Sachen ja mal angeguckt. Also ich bin das erste Mal überhaupt darauf gestoßen. Ich habe das von Matze, den Roller, auch gesehen. Lenkt ist ja auch mit dabei. Und als es dann bei Facebook kriegt man dann die Information, dass das wieder die Rennen sind. Und habe mir dann, manche werden ja auch live übertragen. Man kann also wirklich auch gucken. Das ist sehr spannend. Und wenn jetzt drei Leute sind, wie viel Stunden seid ihr denn gefahren? Es gibt ja 24-Stunden-Rennen, in dem Fall Spring Race mit drei Leuten. Wie oft muss man wechseln?
Es ist so lange her und ich weiß es gar
Okay.
nicht genau. Und Spring Race gibt es ja leider nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob das 8 Stunden oder 10 Stunden gewesen sind. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr.
Auf jeden Fall ist es so, was ich mitbekommen habe. Ich bin ja selber nicht gefahren, wie gesagt, noch nicht gesehen. Aber es ist schon ein wirklich anstrengender Job, sowohl für Maschine
Ja.
als auch für Mensch. Also
Ja,
man
ja, ja,
nach
ja.
einer Stunde fahren, ich habe das nur beim Zementbahnrennen, da waren es ja nur 9 Minuten, da war Gleichmäßigkeitsfahren. Selbst Gleichmäßigkeitsfahren, versuchen auf 50 zu fahren und die ganze Zeit im Kreis zu fahren, was dann deutlich kleiner ist als auf
Ja,
einem Rennzirkel, das ist schon ganz schön anstrengend. Und
ja.
wenn ich mir vorstelle, das eine ganze Stunde zu machen,
Oh, das geht aber. Das geht.
hast du es denn auch schon selber mal gemacht? Du hast gesagt, Kurvenschleifen ist, also Knieschleifen ist
Nein.
nichts für dich, aber.
Ich bin Norddeutsch. Ich bin wirklich Vollblut Norddeutsch und sobald da irgendwelche rot-weißen Baken sind und dann eine Kurve angedeutet wird, da gehe ich vom Gas. Es ist einfach so. Ansonsten kann ich schon Vollgas fahren,
Prädestiniert.
aber nur geradeaus. Hier in Bayern merke ich das einfach, dass ich da doch viel zu viel Respekt habe. Da geht der Kopf an. Was ist hinter der Kurve? Ist da ein Trecker? Ist da Dreck auf der Straße? Oder hier gab es ja auch mal ein paar, in Anführungszeichen, Attentate, wo jemand eine Flasche mit Öl einfach in die Kurven geschmissen hat, weil er Motorradfahrer-Hasser war und so. Deswegen, also bei mir ist immer so der Kopf an. Nein, Mann. Auf der Rennstrecke, klar, hat man natürlich keine Bushaltestellen oder Bäume, die da in die Nähe kommen, aber ich habe einen blöden Fahrradunfall gehabt, bin also mehrfach operiert am Knie. Ganz ehrlich, nein, ich bin aus dem Alter raus, dass ich mich da nochmal um Kopf und Kragen fahren müsste.
Ja.
Aber, bei dem ESC-Rennen am Harzring, das ist ja wieder Ende September. Da gibt es immer eine, in Anführungszeichen, Mittagspause. Die müsste man nicht machen laut normalen Zeitplan. Aber der Veranstalter, der Albert, der wünscht sich, dass jeder, der mal Lust hat, es nur mal so ein bisschen ausprobieren möchte in der Mittagspause, also wenn die Rennfahrer quasi ihre Pause machen, dass man dann mit seinem eigenen Roller, kann ja Straßenroller sein, bitte Spiegel abbauen, oder jeder, der andere würde wahrscheinlich seine Roller auch, also Rennroller zur Verfügung stellen, selber mal ein paar Runden dreht. Letztes Jahr war das so, dass tatsächlich zwei Leute auf der kompletten Strecke ganz alleine vor sich hingefahren sind.
Okay.
Ja? Und das ist in Ordnung. Das heißt also, man hat keinen Stress, man hat keinen Betrieb und man kann sich wirklich super langsam rantasten. Ich bin letztes Jahr leider in der Mittagspause verhaftet worden. Ich habe ein paar Sachen zu tun gehabt, weil ich bei der Organisation so ein bisschen mitgeholfen habe. Wenn ich dieses Jahr eine Mittagspause bekomme, dann möchte ich das gerne probieren. Ich habe eine Kombi, also es wäre möglich. Ich hätte
Okay.
Bock. Ich hätte
Okay.
Bock.
Du hast ja gesagt, was deine erste Aufgabe war. Wie sieht es denn aus, wenn ihr zum 24-Stunden-Rennen fahrt? Dann ist es ja nicht nur am Bogen ausfüllen und Führerschein einsammeln und den Leuten sagen, so, ihr müsst jetzt mal in 10 Minuten bist du dran, mach dich
Nee,
mal
nee,
fertig.
das ist ganz witzig. Also beim zweiten Rennen mit Team Paul haben wir ja in einem 10-Stunden-Rennen den ersten Platz gemacht. Und das war wirklich unter ferner liefen die anderen. Und wir sind da durchgestartet. Das war der Knaller. Und ich habe da so viel Spaß dran gehabt, also während des Rennens eben halt mitzuhelfen, mitzufiebern, mit zu gucken, dass alles gut ist, ja, dass sie was zu essen, zu trinken haben und so. So dass ich mit einem sehr guten Freund, dem Albert, eigentlich 2019 schon zum 24-Stunden-Rennen hätte hinfahren wollen, aber das Rennen ist abgesagt worden wegen Corona. Und letztendlich haben wir dann 23 das erste Mal wieder ein 24-Stunden-Rennen in Suera gehabt und bin dann dort im Team mit gewesen. Wir haben leider nach 20 Stunden aufgeben müssen, weil tot, nichts ging mehr. Und da ist es so, klar, die Anmeldung mache ich. Ich sammle die Personalausweise ein, ich sammle das Geld ein, ich gucke, dass rechtzeitig überwiesen wird an die Spanier, T-Shirt-Bestellungen, was weiß ich, also den ganzen Kram. Dann geht es weiter mit, wer nimmt was mit? Wann muss wie was geschraubt werden? Also da treibe ich halt nur so ein bisschen an. Ne? Also, wie weit sind die Sachen? Müssen wir noch was tun? Muss jemand zum Schrauben vorbeikommen? Wie auch immer. Für dieses Jahr bin ich wieder mal mit TD Customs unterwegs. Das ist ein anderes Team, weil zum einen mit dem anderen Team klappt nicht, weil derjenige sich gerade selbstständig gemacht hat. Und das andere ist, ich bin letztes Jahr auch schon für TD Customs mitgefahren und die Susi und ich, wir teilen uns das. Weil die Fahrer müssen ja in Anführungszeichen nur 60 Minuten fahren, die können aber zwischendurch sich auch mal eine Stunde hinlegen. Wenn man aber Teamchef ist, muss man 24 Stunden, ach nein, stimmt gar nicht, morgens um 7 müssen ja die Teamchefs zum Briefing. Dann muss man gucken, dass die Box vorbereitet ist, dass es dann halt losgehen kann. Also da ist so viel Trubel vorher. Sprich, du fängst morgens um 7 an. Dann geht um 12 das Rennen los, sind schon mal die ersten 5 Stunden rum. Dann die 24 Stunden und dann muss natürlich alles dann wieder abgebaut werden. Und ganz ehrlich, ey, ich pack das nicht mehr. Das ist so krass. Man hat zwar so viel Adrenalin, aber eigentlich ist es echt zu viel. Und letztes Jahr haben Susi und ich uns das geteilt. Und wir haben auch versucht, dass jeder mal eine Stunde sich hinlegen kann. Aber es war eben halt so viel Action, dass es halt auch nicht so gut geklappt hat. Dieses Mal wollen wir zu dritt das machen, dass wirklich eine mal schlafen gehen kann, weil wir müssen halt auch selber kochen, Sandwiches machen, alles Mögliche halt drumherum. Und das ist schon krasser Scheiß. Aber saugeil, sauwitzig und echt spannend.
Ich habe mir die Fotos hier angeguckt, auf deiner Seite, und es ist ja nicht so, dass ihr da in einem Fünf-Sterne-Hotel untergekommen
Nein.
seid, sondern, und du hast ja gesagt, man muss viel organisieren. Es wird ja auch viel mitgenommen. Also es geht von Kühlschrank in Großform bis hin zu Feldbetten. Die Schlafsituationen sind vor Ort. Ich habe ein Feldbett gesehen, was ein bisschen modern aussah. Ich
Nein,
war
es war
in
eine
eine
Angelliege.
Angelliege, okay. Eine Hängematte bis hin zu irgendjemand, der in einem regalähnlichen irgendwas lag, mit Schlafsack. Das heißt, es ist ja auch eher rustikal, die Unterbringung.
Definitiv. Also Spanien ist doppelt rustikal, weil man muss relativ früh da sein, damit man noch eine Steckdose abbekommt, damit man überhaupt Strom bekommt. Und wer bei so einer Sicherheitsunterweisung mal aufgepasst hat, dann ist eben halt ein langes Kabel und dann ein Mehrverstecker an einen Mehrverstecker an einen Mehrverstecker ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn der eine eben halt einen Kompressor dranhängt, der nächste seine Kaffeemaschine und noch 5 Kühlschränke
Bump.
dranhängt. Ja. Also das kommt dann öfters vor. Nee, also die Verhältnisse sind schon spartanisch. Die Sanitäranlagen sind sehr spartanisch. Also es gibt einen Container mit 2 Duschkabinen für Männlein, Weiblein zusammen. Das muss man mögen.
Wie
Und die
viele
sind auch
Leute sind
ganz
mit wie vielen Leuten?
für alle Teilnehmer. Also wir haben dieses Jahr wahrscheinlich 45 Teams, da kannst du rechnen, mindestens 8, wahrscheinlich 10, also 450 Leute, 2 Duschen. Und das wird befeuert mit IBC-Tanks, das heißt also maximal 1000 Liter drin, mit einem Durchlauferhitzer, wenn er läuft.
Ja.
Das ist nicht garantiert.
Ja. Und man steht da, ist gerade eingeseift und das Wasser ist leer.
Das kann man ja vorher sehen, ob der Tank voll ist oder nicht. Aber was schwierig ist,
Okay.
ist, dass da eine Pumpe ist und ganz oft ist eben halt diese Schelle dann leider abgerutscht, sodass eben halt kein Wasser mehr durch die Pumpe gegangen ist. Das war auch
Naja,
Sünde.
es wird ja auch überschätzt. So,
Ja,
man kann ja mal 2 Tage ohne
Feuchttücher,
Zähne
alles gut.
putzen.
Feuchttücher, scheißegal. Ja, Zähne putzen, das machen wir direkt ab in die Wiese. Also das
Ja.
ist aber wie bei den Rollertreffen, das liebe ich eigentlich. Man kommt so ein bisschen down to earth. Und man freut sich tatsächlich auf zu Hause, auf ein richtiges Bett und auf echtes Duschen und Haare waschen. Das ist so schön.
Wie viel Auszeit nimmst du dir nach so einem Wochenende zum Runterkommen? Man kommt ja nicht sonntags abends in, wo ist denn deine Base jetzt gerade?
Ja, bei Augsburg. Bei
Okay.
Augsburg, ja.
Man kommt ja nicht in Augsburg an und ist morgens um 7 Uhr dann wieder am Schreibtisch, oder?
Naja, 7:30.
Okay,
Doch.
alles klar.
Ja, doch, 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 doch. Also mein Chef weiß es inzwischen, dass ich solche Sachen mache. Das ist auch okay. Vor 15 Jahren war das noch ein bisschen anders. Da habe ich dann eher gesagt, ich fahre zum Zelten.
Okay.
Und das ist in Ordnung.
Ja, nur klar. Also eigentlich
So.
sollte es auch so in Ordnung sein. Verpflegungstechnisch, wie läuft das da? Ich meine, du hast gesagt, sanitär, spartanisch. Nimmt man alles mit? Oder gibt es da ein bisschen was, was man dort serviert bekommt? Oder muss man vorher in den Supermarkt in Spanien schon und Chorizo und Baguette
Das
und
ziehen wir
hast du nicht
vor.
gesehen?
Also in Spanien, ja, da gibt es schon so eine kleine Bar, wo man einem halt ein paar Sachen kaufen kann. Aber bevor irgendeiner Magenschmerzen bekommt oder Durchfall oder sowas, das ist halt während eines Rennens maximal schwierig. Und wir nutzen diese gemeinsamen Mahlzeiten auch, um ein bisschen Teambesprechungen noch zu machen, noch ein paar Sachen durchzugehen, welche Bedüsungen oder wie auch immer, also irgendwelche Strategiethemen und so. Und nö, wir kochen zusammen. Und eigentlich ist das viel cooler.
Ja.
Ist normal.
Mit Gas? Jeder hat zwei kleine Gasherde mit dabei oder wird da noch der letzte
Ja,
Elektrogrill
nee,
an den.
wir haben dieses Jahr vor, von einem Campingplatz so einen Mini-Grill mitzunehmen, sodass wir uns so überbackene Brötchen machen können. Wir haben Herde dabei, natürlich, um eben halt heißes Wasser machen zu können. Salat gehört auch mit dazu. Frisches, also wir müssen ja sowieso einkaufen fahren, ja. Wir brauchen Getränke ohne Ende, weil die Fahrer definitiv nicht dehydrieren dürfen, sodass man eben halt guckt, dass man viel Wasser da hat, aber eben halt auch isotonische Getränke und so weiter. Und vieles kaufen wir halt vor Ort ein. Also so viel kann man gar nicht mitschleppen. Und Spanien ist insofern sehr dankbar. Also da kann man sehr, sehr gut einkaufen. Also wir wissen schon, welche Supermärkte wir nutzen können.
Okay, also gelernt. Das wievielste Rennen ist das dann für dich dieses Jahr? Weißt du das noch? Hast du einen
In Summe.
Überblick? Ja. Als Teamchefin?
Als Teamchefin, lass mich mal kurz überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ah, zehn, elf, zwölf, keine Ahnung.
Okay.
So. Es ist ja inzwischen sogar so, dass ich jetzt im dritten Jahr ein eigenes Rennen auch organisiere.
Okay.
Ein 500-Minuten-Rennen sind umgerechnet 8 Stunden und 15 Minuten, 20 Minuten, so. Und das bringt unfassbar viel Spaß. Also da bin ich halt nicht als Teamchefin, sondern als Mitorganisatorin
Ja, und wo ist das?
in Chepp. Das
Das ist
ist,
Chip.
genau, ehemals
Ja.
Eger. Das ist kurz hinter der Grenze in
Ja.
Tschechien. Und es ist eine nette Strecke, sehr kurvenreich, anspruchsvoll, aber geil. Und wir nehmen das alles so mit ein bisschen Humor. Es gibt ja nichts zu gewinnen außer einem Pokal.
Da kommt jemand, will mitsprechen.
Ah,
Hinter
ja, ich
dir.
kriege Besuch. Und ja, es macht super viel Spaß. Also ich habe da eigentlich nichts von. Ja? Ich fahre nicht mal selber, sondern verbringe meine Zeit damit, für andere Leute sowas zu organisieren. Total bescheuert, aber es macht Spaß.
Ja gut, das ist ja die glückliche Antriebsfeder, die uns alle treibt, solche
Ja.
Sachen zu tun, ohne dass in irgendeiner Form vermeintlich da was. Also der Spaß ist, das ist die Bezahlung oder die Gespräche mit den Leuten ist die Bezahlung. Ist das
Definitiv.
denn, ist das, gab es das Rennen schon und du bist jetzt mit in die Organisation eingestiegen oder habt ihr das selber mit ins Leben gerufen?
Nee, das haben vorher zwei andere gemacht und einer davon hat gesagt, er packt es einfach nicht mehr, zeitlich nervlich. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich ihm halt da mithelfen würde. Und im Grunde genommen hat sich das dann damit so ergeben. Um ehrlich zu sein, die meiste Vororganisation läuft bei mir. Wenn es aber um das Technische geht, wie zum Beispiel halt das Reglement zu aufzupimpen oder eben halt so zu machen, dass es maximal einfach ist für alle Teilnehmer. Da habe ich halt den Albert an der Seite. Also es geht darum, in der ESC hast du ein Reglement und das gilt für alle vier Rennen, die halt so im Jahr stattfinden.
Um
Das
die
heißt also, du brauchst,
Vergleichbarkeit einfach zu gewahren.
genau, ja, klar, ne? Also es wäre ja sonst unfair, wenn man halt unterschiedliche PS-Zahlen mit
Genau.
unterschiedlichen, wie auch immer und so. Und bei den Spaniern gibt es halt auch ein Reglement. Das ist aber nicht kompatibel zu den Rennen, die zum Beispiel in Spanien, in Italien stattfinden. Das ist nicht kompatibel zu den Rennen, die in Frankreich stattfinden. Und da haben wir gesagt, wir wollen das mal so ein bisschen vereinfachen und sagen, alles das, was in dem Reglement zu ERA ist, passt in diese eine Klasse mit rein. Also ne, klassenweise, sei es Large Frame oder Small Frame, Open oder nicht Open. Also Open heißt immer, ne, ist egal, kannst reinmachen, was du möchtest. Und bei den Reglementierten musst du halt gucken, dass es eben halt da mit reinpasst. Und wir sagen, das, was in der reglementierten Small Frame ist. Das lassen wir in diese eine Klasse auch zu. Zusätzlich aber auch die reglementierten Small Frames aus der ESC, mit dem Hintergrund, dass man nicht extra noch ein anderes Fahrzeug bauen muss, nur für unser Rennen. Weil wer macht das schon freiwillig? Ne?
Ja.
Mehrere Roller halt bauen. Für Zuera brauchst du Licht, bei uns brauchst du kein Licht. Ja gut, aber es ist halt dran.
Ja.
Soll ich dann sagen, nee, bitte Lichter abbauen? Nein. Macht keinen Sinn. So. Ne? Und so vereinfacht das ein bisschen.
Bei der Formel 1 ist es ja so, dass es, um eine Gleichmäßigkeit hinzubekommen, werden ja sowohl Fahrer als auch Fahrzeug gewogen und dann muss man nachbessern. In dem Fall beim Rollerfahren ist das nicht so. Da kommt es einfach darauf an.
Das ist schwierig.
Ist schwierig,
Ja,
ja.
also es gibt Menschen, denen würde man wünschen, dass man denen irgendwelche Bleistiefel anzieht. Es ist aber so. Also das ist ja das Schöne am Breitensport, muss man das ja mal sagen, dass es da halt auch Menschen gibt, die halt ein bisschen mehr als 100 Kilo wiegen. Hey, die sollen ihren Spaß haben. Und wenn die halt so viel wiegen, kannst du ja eben halt trotzdem so einen Hering, der halt nur seine 60 Kilo auf die Waage bringt, nicht 50 Kilo auf den Roller packen. Shit happens. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gewicht nicht alles ausmacht. Also wir haben Fahrer dabei, gut, der eine leider begnadet, fährt echt gut, das ist voll doof, nett ist er auch noch und er ist auch noch verdammt schnell. Aber sein Roller ist um 10 Kilo schwerer als manch anderer.
Okay.
Also Gewicht ist nicht alles.
Nee, das ist klar.
Talent gehört
Und
auch noch mit dazu.
ohne Frage, würde ich meine, nach den Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, wie würde dann ein idealer, also wie müsste ein Rennfahrer oder ein Rollerfahrer am besten sein, damit er gut bei so einem Rennen abschneidet? Also ich weiß es vom Sport, Langlauf, die sind meistens, oder bei Läufern, Langstreckenläufer, die sind groß, sehnig.
Es ist total egal. Also, wenn ich das jetzt auf die ESC beziehe, da kannst du, das sind ja quasi diese Einzelrennen, wo jemand jeder gegen jeden so. Und wenn du da diese Einheitsklasse, die K5 zum Beispiel, nimmst, wo eben halt eigentlich das ja sehr reglementiert ist, um eben halt diese Vergleichbarkeit zu haben. Da kannst du nicht sagen, dass zum Beispiel die Sarah, über die hattet ihr ja neulich mal mit der Inja auch gesprochen, da kannst du nicht sagen, nur deswegen ist Sarah so schnell, weil sie eben halt nur, ich weiß gar nicht, wie viel sie wiegt, irgendwas mit 50 Kilo oder so, nur deswegen ist sie schnell. Nein, sie fährt auch noch verdammt gut.
Ja,
Ja, also die
gut,
hängt
klar.
wirklich mit komplett
Ideallinie.
unten. So, ja. Aber ihr Fahrzeug ist eben halt aber auch für sie so gebaut, dass sie halt sehr gut damit zurechtkommt. Und es gibt halt andere, die ihr Fahrzeug anders brauchen. Ja? Also der eine möchte lieber die Fußbremse am Lenker haben und der andere fährt halt komplett ohne. Das kannst du nicht pauschalisieren. Und es gibt Leute, die können sich, egal auf welchen Roller setzen, die sind einfach schnell. Die
Ja,
kriegen es hin.
Naturtalente.
Ja, und das merkst du, wenn du halt in der Endurance fährst. Na, dann müssen sich ja mehrere Leute den Roller teilen. Und ja, meistens legst du das Fahrzeug so auf, dass der Schnellste halt wirklich schnell ist. Das heißt aber nicht, dass alle dann deswegen schnell sind. Die kommen dann manchmal mit dieser Abstimmung halt nicht zurecht. Das heißt also, wenn du im Team fährst, wäre es schon geschickt, wenn die ungefähr gleiche Gewichtsklasse zum Beispiel haben.
Oder
Weil du ja.
Größe.
Nee, Größe ist es nicht, sondern eher die Gewichtsklasse, weil du
Okay.
ja den Stoßdämpfer ja auch entsprechend auslegen musst. Also wenn
Ja,
du eben
okay.
halt, ne, mal als Beispiel die Sarah mit, ich sage jetzt nur um die 50 Kilo halt draufsetzt, ist es was anderes, als wenn du dann 90 Kilo Mann drauf hast. Das sind 40 Kilo.
Ja, das ist für einen Stoßdämpfer auf jeden Fall.
Das ist eine Menge. Ja.
Ich meinte es mit der Größe. Ich kenne das ja. Ich habe ja mit einer Small Frame angefangen. Ich bin 1,90 groß. Das ist. Also man fährt halt einfach anders mit einer Small Frame in der Größe als mit einer PX. Man sitzt anders drauf. Und wenn man so eine Wide Frame hat, dann müsste ich den Sitz 5 cm nach hinten schieben. Weil das ist, man sitzt halt nicht so gut zum Fahren. Vor allen Dingen, wenn man dann noch runter muss oder sowas.
Ja, also weiß ich nicht. Also es gibt auch ein paar große oder längere Fahrer, auch bei den Small Frames. Davon würde ich es aber nicht abhängig machen. Also eigentlich geht es da eher um die Gelenkigkeit, sage ich jetzt mal. Oder eigentlich kann man eher sagen, den Mut. Ja? Ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen, der in der Motorradentwicklung ist, und der sagte ganz klar, ob das stimmt, ne, sei jetzt mal hingestellt, aber er hatte zu mir gesagt, dass jeder Mensch seine eigene Schräglage hat. Das heißt, dass wenn bei dir das eben halt tatsächlich mit Ellenbogen auf dem Boden ist, dann ist es für dich fein. Das heißt aber nicht, dass es eben halt für jeden so ist. Bei mir kann das sein, dass es eben halt nur so eine Winkelung von, keine Ahnung, 70 Grad ist, was weiß ich, oder gar keine. Ja, also dass man eben halt über das Gleichgewichtsorgan das eben halt nicht hinbekommt. Und das kannst du nicht antrainieren. Mehr oder weniger. Also wenn du deine maximale Schräglage hast, weil danach wird dir übel oder du hast Angst oder sonst irgendwie sowas, ja, dann ist das halt so. Ob du ganz groß bist oder ganz klein, das ist, glaube ich, davon
Das ist
unabhängig.
egal. Aber was auf jeden Fall noch hinzukommt, dass jeder so eine Lieblingsseite hat. Also manche kommen einfach auch rechts besser runter als links, weil sie einfach anders gelenkig sind.
Das ist mal das eine, aber du darfst ja auch nicht vergessen, gerade bei der PX ist es ja sehr auffällig, der Motor ist ein bisschen auf der einen Seite gelassen. Das heißt also, du kommst auf der Seite einfacher runter, aber leider
Nicht so
kann man sich
weit.
dann auch schneller Schaltrasten. Genau.
Ja. Ich habe gesehen, es gibt auch Hunde bei der Veranstaltung. Ich habe da irgendwie in den Boxengassen stand irgendwie ein Collie rum. Da habe ich ein Auge
Ja,
für.
manche sind da so ein
Ich wollte
bisschen
gerade sagen.
Schmerz. Ja, aber das ist okay. Also es ist natürlich so, dass da keine freilaufenden Hunde sind, weil das
Ja,
ist dann
klar.
schon viel zu gefährlich. Aber es gibt schon den einen oder anderen Hund, der eben halt im Fahrerlager halt mit rumläuft. Und die Hunde zeigen es aber in der Regel an, dass sie eben halt sagen, boah, das ist mir jetzt echt zu viel. Aber es gibt einige, die eben halt sehr, sehr viele Rennen schon bestritten haben. Und ja, warum nicht?
Zwei Fragen. Was ist so ungefähr das mittlerweile Durchschnittsalter von den Leuten, die da die Rennen mitfahren? Ist das gemischt? Fängt das von 18 bis
Absolut.
65 an oder?
Absolut. Nee, wir haben sogar im letzten Jahr ging das los, dass ältere Fahrer, die eben halt aus eigenen gebrechlichen Gründen nicht mehr fahren können. Ja, gibt es ja immer unterschiedliche Wehwehchen halt auch im Alter. Die einen haben es mehr, die anderen weniger, dass die ihren Nachwuchs dazu gekriegt haben. Und wir haben tatsächlich auch 16-Jährige jetzt in der ESC dabei. Und wir haben für das Rennen in CHEP, also CHEP 500 Summer Race, wir haben das Reglement extra geändert, dass wir ab 15 erfahren lassen, wenn die Erziehungsberechtigten mit dabei sind und sie mehr oder weniger auch fahren können. Also, ich sage jetzt mal, einen blutigen Anfänger, der mal gerade ausfahren kann, ist schwierig, das kannst du nicht verantworten. Aber wenn die schon so ein bisschen Talent haben, why not? Und diese Mischung ist einfach irre. Also Stoffi, ja, ist ja auch inzwischen bei dir im Podcast ja ein bekannter Name. Der fährt wie ein, also, ne? So. Und der ist halt auch nicht mehr der Allerjüngste. Also wir haben einige, die sind so ein bisschen älter. Letztes Jahr hatten wir einen unglücklichen Unfall im Training und der ist Ü60. Aber er hat gesagt, ich glaube, dass er dieses Jahr nicht fahren wird. Ja, der hat sich mal wieder das Schlüsselbein gebrochen, ist halt blöd.
Naja gut, das Risiko
Passiert.
fährt halt immer mit. Das muss
Ja, aber
man.
das ist halt so.
Ja. Wie ist es von den Veranstaltungen her, von den Besuchenden? Also ich meine, hier im Harz weiß ich, dass einige auch aus Kiel hinfahren oder auch aus Hannover waren schon Leute da. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Nach Spanien ist ja ein bisschen weitere Anreise. Wie ist das von den Zuschauern? Fahrt ihr da in Spanien eher für euch? Das ist das die geschworene Truppe oder sind da Leute, die da, keine Ahnung, 500, 1000, 2000 Leute, die am Rand stehen?
In Spanien ist es so, dass natürlich viele Spanier auch da sind. Klar, die haben ja dann auch kürzere Anreisen. Von den Deutschen kommen leider keine Zuschauer. Das sind einfach 1400 Kilometer Minimum. Also das macht keiner nur so zum Spaß. Ich kann es nur jedem empfehlen, fahrt einfach hin, guckt es euch an. Es ist immer Eintritt frei. So. Und in der Regel gibt es ja auch eine Gaststätte, eben halt an diesen Kartstrecken, sodass man eben halt auch hier und da Currywurst, Pommes, keine Ahnung, Salat oder wie auch immer, oder eben halt in der Umgebung essen gehen kann. Man ist ja nicht gebunden.
Ja.
Ansonsten Zelt mitbringen, Grill mitbringen, alles fein. Das ist überhaupt kein Problem. Wer das noch nicht erlebt hat und sich das nicht vorstellen kann, es ist ja so, mal als Beispiel, ich bin bei einem VLN-Rennen gewesen und das eine Team in der Box durfte nicht mit dem anderen Team in der anderen Box reden. Das heißt, es ist eine relativ hohe Rivalität auch da. Ich kenne das von anderen Sportarten auch, dass der eine nicht mit dem anderen spricht. Es nervt maximal. Dadurch, dass wir ja nur so wenige Fahrer haben, es also nur so wenige Menschen sind, und gleichzeitig eigentlich viele bekannte Gesichter ja auch dabei sind, kann ich wirklich nur sagen, vorbeikommen und gucken. Und so dicht kommt man an den Motorsport selten ran. Ich bin mal in Assen gewesen beim Motorradrennen, beim TT-Rennen und ich habe die mal vorbeifliegen sehen und habe von der Geschwindigkeit her nichts erkennen können. Das waren einfach nur weiße Punkte, die so vorbeigeschossen sind.
Ja.
Ich habe auch noch Eintritt bezahlen müssen. Beim VLN-Rennen habe ich auch nicht viel mitbekommen. Es war unfassbar laut und man hat die immer nur an der Start-Zielgerade oder wenn man halt irgendwo hingefahren ist, in den Kurven, in diesen Schulkurven halt mal sehen können. Und das ist halt bei diesen Kartstrecken anders. Also in der Regel hat man da irgendein Hügelchen zum Beispiel. Lidolzheim ist total nett, weil man eben halt da auch in so einer Kehre, wo eben halt mehrere Kurven sind, von oben halt runter gucken kann. In Cheb hat man so ein Gebäude direkt an der Strecke. Das heißt, man kann auch in die erste Etage gehen und wenn man gute Augen hat oder ein Fernglas, kann man wirklich die komplette Strecke halt überblicken. In Frankreich gibt es noch eine zusätzliche Tribüne. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Fahrt hin und seid direkt am Geschehen. Ist total geil.
Ja, und der Harzring ist ja eine klassische Rennstrecke, ja, eigentlich
Nee, ist auch eine Kartstrecke und
ist
auch
auch eine
da ist es ja,
Kartstrecke.
ja, ist auch eine
Okay.
Kartstrecke. Der hat auch keine Lust mehr auf Zweiradfahrer, so wie ich das mitgekriegt habe. Nee, auf Kartfahrer.
Okay.
Nur noch zwei Räder. Und auch da, ja, hast du so ein Gebäude eben halt als Boxengasse und oben ist dann quasi so eine Empore, wo du eben halt auch auf fast die ganze Strecke halt gucken kannst. Ganz hinten nicht ganz, aber auf 90%. Sensationell. Also du bist du wirklich am Geschehen dabei, ja. Und bei den Kurzstrecken hast du ja eben halt das Starten, die ersten Kurven und so weiter. Also schon witzig.
Machst du dann andere Aktivitäten noch außer Rennen oder ist damit dein Vespa-Jahr komplett ausgefüllt? Du hast gesagt, früher warst du ein Daily Driver, 26.000 Kilometer im Jahr ist ein Brett, das ist wirklich viel. Wie ist das aktuell?
Aktuell ist es so, dass ich 60 Kilometer zur Arbeit hinfahre und 60 Kilometer wieder zurück. Und deswegen ist es mit Daily Driver jetzt nicht mehr so, weil die Strecke ist zu weit und über Autobahn, ganz ehrlich, nein, das mache ich nicht mehr. Über Landstraße würde ich noch länger brauchen. Und wer freiwillig 2 Stunden zur Arbeit fährt, über Land, nein. Ganz
Okay.
ehrlich, also das soll mir bitte verziehen sein. Und dann, klar, mit dem Hobby Pferd geht natürlich viel Zeit drauf. Also von daher, nein, es sind ausgewählte schöne Wochenenden, wo ich dann gerne mit dem Roller fahre. Und wenn nicht, dann fahre ich halt auf Rennen, weil ich ja eben halt Bock drauf habe. Ich glaube, ich habe
Ja.
genügend Kilometer halt schon gemacht in meinem Leben. Mit Runs ist es so, oft ist es leider, dass es ja mal diese Parallelveranstaltungen gibt, sodass man eben halt sich entscheiden muss, entweder oder. Und ich kenne einfach zu viele Runs und ich mag auch die Leute und ich fahre auch gerne hin. Aber ich habe einfach Spaß an dieser Rennerei. Total
Ja.
bescheuert, aber ich habe einfach Spaß dran. Aber also ansonsten, wenn sich das ergibt, nicht zu viel Zeit drauf geht. Also im Süden ist leider auch nicht so viel an Veranstaltungen. Das ist ja doch mehr Norden, mehr Mitteldeutschland. Dann nehme ich das auch gerne mit. Definitiv.
Wann war dein letzter Run im Norden?
Im Norden, da bin ich letztes Jahr nur kurz vorbeigefahren, auf ein Bierchen. War das von den Red Barrels? Ja, das war von den Red Barrels, in der Nähe von Delmenhorst.
Ja.
Aber da bin ich, wie gesagt, nur auf der Durchreise gewesen. kurz angehalten, ein paar Leute getroffen, mich sehr gefreut und bin dann 2 Stunden später dann weitergefahren.
Bist du denn noch häufiger in Bremen oder hast du noch Verwandtschaft, dass sich das da hochzieht oder bist du dann ja gar nicht mehr da
Ja,
oben in
nee.
diesem Land?
Meine Schwester ist vor einem Jahr wieder nach Bremen gezogen und mein Papa lebt dort noch. Ich versuche auch regelmäßig hinzufahren, aber es ist einfach es ist schon ein Ritt.
Ja, klar.
Und so wie früher, ja, mal eben für 100 € hinfliegen, ist einfach nicht mehr. Und
Es macht ja auch nicht mehr so viel Spaß, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Da
nein.
runter, da hoch. Das ist
Nee,
einfach
ich fahre
nervig.
ja eh schon um die 35.000 Kilometer im Jahr. Und dann mal eben Wochenende auch wieder 1.500 Kilometer runterzureißen, wird langsam anstrengend.
du hast ja gesagt, du hast Porträtfotografin gelernt. Ich habe auf den Fotos gesehen, also hast du deine Kamera immer mit dabei? Fotografierst du noch viel? Oder war es mal eine Ausnahme, weil bei einem Rennen hast du sehr viele Fotos bei dir drauf?
Nein, viel, viel lustiger.
Weil Bengt war auch mit drauf, auch mit Kamera an 2 Bildern.
Viel lustiger. Ich war eigentlich traumatisiert von der Fotografie. Ich habe mich ja auch mal mit meiner Finanzbeamtin in die Haare bekommen, weil die für meine Kamera, die ich mir damals kaufen musste, für meine Prüfung, hat die gesagt, das erkenne ich Ihnen an, Sie können damit ja auch Urlaubsfotos machen. Wenn Sie in Urlaub fahren, ich so, Entschuldigung, haben Sie mal auf meinen Gehaltszettel geguckt? Ich kann gar nicht in Urlaub fahren. Wann denn? Und schon gar nicht von dem Geld. Und das war ja damals noch Analogfotografie. Und ich war ausgebrannt, ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe neben meinem Studium und auch während meiner zweiten Ausbildung habe ich zwar noch fotografiert, beziehungsweise als Hochzeiten fotografiert. Und ich habe während des Studiums auch Schwarz-Weiß-Kurse gegeben. Auch während meiner Ausbildung noch. Da habe ich Schwarz-Weiß-Kinderkurse gegeben, so für 10- bis 13-Jährige. Und habe dann aber eigentlich gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und dann habe ich mir irgendwann mal eine Digitalkamera gekauft, aber mit einer mittelmäßigen Qualität und die Bilder waren nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und dann war ich in Cheb beim Rennen und habe Bengt getroffen. Und abgesehen davon, dass wir dann darauf gekommen sind, dass wir beide halt Fotografen gelernt haben, kam dann raus, dass er auf der gleichen Berufsschule wie ich gelernt hat, nur einen Jahrgang über mir.
Bengt auch in Bremen gelernt?
Ja,
Okay.
die Welt ist so klein, das ist unfassbar. Und jedenfalls habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, du Bengt, wenn du mal eine Kamera hast, die du ausrangieren musst. Ja, für ihn ist es dann ein alter Ofen, für mich ist sie noch voll in Ordnung. Ich habe aber so viel Vertrauen zu ihm, weil ich ja weiß, der geht ja ordentlich damit um. Die kann eine Schramme haben oder was auch immer, das ist egal. Aber ich weiß, dass sie technisch in Ordnung ist. Und dann war irgendwann Tag X und dann hat er mir eine Kamera verkauft und seitdem bin ich sehr glücklich.
Okay, was ist das für eine?
Das ist eine Canon. Ich musste umsteigen von Nikon auf Canon, aber alles okay. Mark
Okay.
3, glaube ich. Oder Mark 4? Ach, keine Ahnung. Das ist schwarz. Und fotografiert.
Wie die
Alles gut.
meisten
Ja.
Kameras.
Nee, und da habe ich dann wieder Bock bekommen. Das
Ja,
macht mir dann schon Spaß.
mit einer guten Kamera zu fotografieren macht einfach noch ein bisschen mehr Spaß, finde
Ja,
ich.
definitiv, definitiv, ja. Meine Bilder sind nicht so gut wie die von Bengt, das muss man ihm einfach lassen. Es ist so, aber
Ja.
das ist okay. Für meinen Hausgebrauch, ist das in Ordnung.
Ja, ein paar kriege ich ja von dir nochmal.
Ja.
Auf meinem Zettel habe ich keine Fragen mehr, die ich jetzt noch stellen wollen würde. Hast du noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du auf jeden Fall aber loswerden willst, bevor ich meine Abschlussfragen stelle?
Ja, ich möchte tatsächlich noch was loswerden, weil es so
Ja.
lustig war. Und zwar hast du beim letzten Podcast doch die Frage gestellt, dass du doch ein Foto gesehen hast mit ganz, ganz vielen Club-Patches.
Ja, von Olli. Die Fotos
Nee,
sind von
nicht.
Olli.
Bist du sicher?
Also jemand hat geschrieben, dass es Olli ist. Ich habe mit Olli gesprochen und Olli hat gesagt, er hat ganz viele Patches fotografiert damals und hat sie auch der Motorretta zur Verfügung gestellt.
Okay, aber dann ist es ein anderes Foto, weil es gibt noch
Okay.
jemanden, das ist der Jörg Hutzfeldt,
Ja.
den Red Barrels, der auch ganz, ganz viele einzelne Patches fotografiert hat,
Ja.
über viele, 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 viele Jahre
Ja.
und die eben halt auch im Internet zur Verfügung gestellt hat.
Wenn du Kontaktdaten von ihm hast, stell sie mir gerne zur Verfügung,
Ja.
weil ich habe mit Olli gesprochen, und
SB-Sauger.
SB-Sauger, genau.
Ja.
Und worüber kann ich ihm gleich nochmal, also das ist noch sehr ungelegte Eier, aber können wir gleich im Nachgang nochmal drüber sprechen.
Ja. Nee, das Lustige ist ja tatsächlich, dass sich eben halt irgendwie die Kreise immer wieder treffen und
Genau.
die Welt ist ein Eimer.
Zum Glück, das ist ja das Spannende auch wieder daran, wo die Verbindungen sind, die man gar nicht wahrnehmen würde, dass sie möglich sind, aber sie sind trotzdem plötzlich da. Die Fragen, die ich, also wenn du es nicht machst, würde ich jetzt meine Abschlussfragen stellen, die klassischen Geschichten mit, wenn du einen Sack voll Geld und einen Sack voll Zeit hättest, gibt es einen Roller, den du, außer den beiden schönen Kastenroller, die du ja immer noch hast, die du mal besitzen wollen würdest?
Oh, ich habe dir ja noch zwei Roller verheimlicht, fällt mir mal gerade
Ja,
ein.
siehst du, da haben wir doch noch was. Welche hast du denn vor allem? Also jetzt, ich hätte gezählt, aber der Runner ist noch da.
Genau.
Dann hast du zwei Custom Roller. Einmal den braunen, und einmal den roten mit
Ja,
Sail
genau.
Away.
So.
Glaube, Liebe, Hoffnung.
Genau. Und aus diesem Projekt, glaube ich, Liebe Hoffnung, ist ja quasi der Restrahmen ja übrig geblieben.
Ja.
Der war ja nicht so schön, aber er ist okay, aber er ist halt da. Und ich habe dann vor 3 Jahren angefangen, quasi noch einen Rennroller aufzubauen. Und der fährt aktuell in der ESC mit.
Du stiftest
So.
den sozusagen. Also willst du
Genau.
den selber
Ja,
nicht fahren, du
genau.
lässt ihn fahren.
Ja, genau.
Da konnte man auch einiges noch dran reinschweißen als Verstärkung. Das war dann im Rahmen ja dann
Ja,
letztendlich egal.
genau. So ist es auch, genau. Aber das ist auch noch eine etwas längere Geschichte, aber das sei jetzt mal so dahingestellt. Also der Roller ist auch da, das ist die Nummer 333. Fährt also in der K3 mit der 33. Und um eben halt diesen Roller zu komplementieren, habe ich noch einen anderen Roller gekauft für einen ganz guten Preis, wo eben halt viele Teile dran waren, also von Stoßdämpfern über Lenkrohr, über Motor, wobei der Motor da so mittel war, der eben halt als Schlachtfest dann quasi diente. Und der hatte halt die 333 und der existiert quasi in einer Kombination dann halt weiter.
Okay.
So, und das war ein anderer Zufall, und ich habe noch eine Lambretta.
In den letzten anderthalb Jahren zugelegt, weil das ist der Trend, oder?
Nee, die Geschichte war, dass ich einen sehr guten Freund habe, den kennen viele unter dem Namen Gravedigger, der wohnt bei mir nicht so weit weg, und da bin ich samstags öfters mal hingefahren. Und es war ja so, dass T5-Rainer, müsste ja auch inzwischen bekannt sein, leider verstorben ist, viel zu früh. Und ich beim Harald war und er ja der Ehefrau geholfen hat, quasi alles, was mit Rollern zu tun hat, quasi zu vermitteln, zu verkaufen, was auch immer.
In gute Hände
Und
abzugeben.
genau. Und da gab es einen Roller, wo ich gedacht hatte, oh, es wäre schade, wenn der irgendwie wegkommt. Und dann habe ich dem Harald gesagt, ja, also wenn irgendwie, ne, keiner sich für den interessiert, weil der ist jetzt nicht der Allerhübscheste, dann sag mir bitte gerne Bescheid. Nee, der TÜV-Mann hat den gekauft. Ich so, ja, ist okay, passt. Er will jetzt noch einen Motor haben. Ich so, ja, witzig. Was soll ich denn mit dem Motor? Ja, dann kaufe ich eine Lambretta. Ich so, na, ach, du erzählst wieder Geschichten. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe ich das Googlen angefangen. Und dann eine Freundin von mir, müsste auch bekannt sein, Julaila, habe ich dann angeschrieben und habe gesagt: Du, ich habe da einen Roller gefunden, kennst du den zufällig? Ja, nee, der ist nicht so toll, aber suchst du einen? Ja, weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung und so. Und jedenfalls kurze Zeit später rief sie mich an und sagte: Ja, also ich habe da einen Roller für dich gefunden. Ich kann den auch gleich mitnehmen. Ich bin gerade nach Belgien gefahren. Was? Und ich war gerade beim Einkaufen, bin also gleich raus aus dem Laden und habe dann innerhalb von einer halben Stunde das Geld überwiesen. Und dann hat sie mir einen Roller mitgebracht.
Das macht Jo-Leila
Das
auch so.
passiert mal so. Und ich habe ihn dann bei ihr abgeholt und sie hat mir dann mitgegeben, also wie eine Mutti. Das Erste, was man machen muss, ist Tank auf und dann riechen, wie halt der Sprit riecht. Alt und gammelig, okay. Und der Name des Rollers ist wie von dem Erstbesitzer, der im Brief steht. Und wie er also gleich geblättert. Dieser Roller kam ursprünglich aus Italien und er hieß Fernando.
Okay.
Und seitdem habe ich Fernando. Und
Okay.
daraufhin bin ich dann zum Harald hin und habe gesagt, okay, ich kaufe den Motor vom T5 Rainer, so ich jetzt ist ein Roller dazu. Ja, und das habe ich gemacht.
Der Rolle war, den du gehabt, das war noch ohne Motor.
Nee, also das ist ein 150er Li,
Ja.
Li3. Den Motor, den habe ich einfach nur rausgebaut, weil man konnte anhand der Markierungen vom T5 Rainer sehen, dass er den gerade frisch gemacht hatte.
Okay.
Und es war auch nicht ganz klar, was da für ein Zylinder drauf ist. Also wir gehen davon aus, dass es vielleicht ein 186er sein könnte, jedenfalls Grauguss so. Ist halt ein bisschen mehr als ein 150er, also ein bisschen Dampf kann er ja nun schon haben. Und ein anderer Bekannter, der hatte eine Bremsanlage für vorne zu verkaufen, wo ich gesagt habe, ja gut, komm, zzt, nehmen wir auch gleich mit. Ja, und dann habe ich halt den bei mir zu Hause, damals hatte ich noch keine fertige Werkstatt, also auseinandergerissen und ein bisschen aufgepimpt. Und dann habe ich den über den Marco Büttner, als er den LTH noch hatte, dort dann zusammenbauen lassen, weil da bin ich raus. Also Lambretta, keine Ahnung. Also ich habe mich angefreundet mit Fernando beim Auseinanderbauen, aber zusammenbauen, nein.
Okay.
Das ist sicherer, wenn das jemand macht, der sich damit auskennt.
Ja, das heißt, du hast jetzt eigentlich auch gar keinen Bedarf mehr an weiteren Rollen, an einem Wunschroller, der noch
Nö.
drüber steht. Okay.
Nö, ich habe 4 angemeldete Rolle. Ich glaube, es ist teuer
Ja.
genug.
Ja. Ja, wobei die Anmeldung ist nicht das Teure. Das ist halt, man muss ja immer noch ein bisschen dran schrauben. Also.
Ja,
Hier
das dann
noch
noch
was und da
dazu,
noch
ne?
was und dort noch
Ja.
was. Ja,
Ja, gut, aber inzwischen ist ja
was?
nicht so, dass man ne, am Hungertuch nagt.
Ja, das ist der Vorteil, wenn man etwas fortgeschritten ist und ja, das
Aber ich habe
ermöglicht
ein
eigentlich.
Pferd, das ist mal eine super Ausrede.
Fährt dein Partner denn auch Roller?
Zwangsweise könnte man so sagen, also der fährt den Rennroller.
Ah, okay.
Genau, den habe ich eigentlich über eine andere Geschichte kennengelernt. Also eigentlich ist er Motorradfahrer und
Ja.
der hat es dann darüber dann kennengelernt, ja.
Ja, und dann hat er Motorrad verkauft und weiß zu schätzen, dass er jetzt
Nee,
Rennroller fahren kann.
die darf neben den Rollern stehen. Also es ist,
Okay.
also dort wird
Wird
Spaghetti
geduldet.
gegessen. Nee, es wird Spaghetti gegessen. Das ist eine Ducati. Die
Okay.
steht von meinem Vermieter mit 2 anderen Ducatis noch da drinnen und das ist sehr italienisch dort.
Okay, also keine Harley, weil ich habe auch ein Bild von
Nein.
dir auf einer Harley gesehen, dass
Nee,
du ja.
das war auf einem lustigen Treffen 2009 in Braunschweig. Das war auf dem Gelände eines Motorradclubs und war eine sehr witzige Veranstaltung. Aber diese Motorradjungs ist schon ein anderer Schlag.
Definitiv. Da sind wir, glaube ich, in der Vespa-Szene. Das ist irgendwie, finde ich, angenehmer, wenn ich ehrlich bin.
Definitiv, ja.
Ja. Wenn du jetzt aber ganz einen Sack voll Geld hättest und ganz viel Zeit, würdest du dir nochmal, um die auf die, nicht auf die 26.000 zu kommen, aber auf die 10.000, eine Reise wünschen auf dem Roller, die du machen wollen würdest?
Das ist eine sehr gute Frage. Mit dem Roller ist schon ein angenehmes Fahren. Man wird auch viel angesprochen. Ich würde mir aber tatsächlich eher ein Motorrad nehmen, weil das meistens etwas unspektakulärer ist. Da kann man viel mehr Taschen und Koffer drauf bauen. Ich würde gucken, dass das eher so eine Enduro oder sowas ist, also wo ich aber halt mit den Füßen wenigstens unten ankomme, aber ich würde tatsächlich einen Viertakter nehmen. Das ist dann doch ein bisschen entspannteres Reisen und man kann auch ein paar Kilometer mehr machen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Weil im Roller 600 Kilometer, 2 Tage, schwierig. Also da haben wir schon ganz schön reisen müssen. Mit dem Motorrad kannst du wirklich ein bisschen mehr Kilometer
Ja,
machen.
das stimmt.
So, also da gucke
Und
ich auch gerne momentan Videos an. Nordkap, saugeil, Island, mega. Ich würde aber auch in die andere Richtung gerne fahren wollen, so Kroatien oder Italien, irgendwie sowas. Aber mal gucken.
Schauen wir
Vielleicht
mal.
passiert das ja dann nochmal. Ja,
Ja.
genau.
Dann habe ich keine Fragen mehr, euer Ehren,
Ja.
euer Ehren.
Ja.
Ich sage herzlichen Dank für das
Sehr
sehr
gerne.
unterhaltsame, gute Gespräch. Auch mal wieder eine zusätzliche Facette und endlich mal auch wieder eine Frau vom Mikro zu haben. Muss man das nochmal hinter die Ohren schreiben, dass man das nochmal. Jo habe ich ja schon gefragt, aber sie will nicht.
Wen? Julaila.
Leider.
Also,
Jetzt sich noch ein bisschen. Ich trigger noch ein
ja.
bisschen. Liebe
Ja.
Grüße an dich, Julia.
Vielen, vielen Dank. Ja, ich werde Sie nochmal darauf ansprechen.
Nein, ich habe gesagt, ich dränge sie nicht mehr. Also ich habe sie zweimal gefragt und das ist vollkommen in Ordnung. Das will ich. Das ist, jeder darf, muss aber nicht. Also von daher. Ja, dann
Nee, aber
würde ich an dieser Stelle.
Julaila ist einfach auch ein für mich unfassbar wichtiger Mensch und ja, die ohne sie würden eben halt auch viele Sachen einfach nicht so passieren, wie sie halt passieren. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich sie kennenlernen durfte.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir sehen uns auf der Straße, hoffentlich mal live und in Farbe, wenn du nach
Sehr gerne.
Norddeutschland kommst. Und ja,
Harzring.
oder wir
Harzring.
sehen, ja, ich,
Und
oh, der
nimm
September ist schon so
Klamotten
wieder
mit.
voll.
Ja, aber nimm Klamotten mit für die Mittagspause, um selber da auf der Strecke mal rumsausen zu können. Einfach um das Gefühl mal zu bekommen. Es ist echt witzig.
Ja,
Fahren wir
ich
beide um
schau
die
mal.
Wette.
Wir gucken einfach mal.
Ich übe dann vorher noch,
Okay.
damit ich dich versägen kann. Nein,
Okay,
Quatsch.
alles klar.
Ja?
Tja, damit ist auch die Episode 38 nun Geschichte. Ich bin ganz heiß drauf zu erfahren, ob ihr, nachdem ihr das Ganze gehört habt, auch ein größeres Interesse daran habt, mal bei einem Blechrollerrennen dabei zu sein. Entweder was bei uns ein bisschen in der Nähe ist, im Harz oder aber vielleicht dann doch mal in Cheb oder auch in spanischen Gefilden mal dran teilzunehmen und sich das Ganze mal anzuschauen. Ich habe es auf jeden Fall auf meine Bucketlist gesetzt und ich weiß nicht, dieses Jahr wird es nichts werden, aber 2026, 2027 sind ja auch noch Jahre und ich hoffe, ich fröne dahin weiterhin diesem Hobby. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Katrinchen für die wirklichen vielen Informationen, die du uns zum Thema Rennen vermitteln konntest und vermittelt hast. Ich habe einen ganz kleinen Nachtrag, ich habe ja nicht geschnitten, aber die Bitte nochmal von Katrinchen. Und zwar, wir haben ja keinen realen Faktencheck bei den Blechgedanken, aber im Nachgang fällt manches dann doch aus, was man erzählt hat. Hier ganz kurz, Katrinchen hatte keine RD 350, sondern sie meinte natürlich ein DR 135. Also von daher kleine Fun Facts am Rande. Was erwartet euch denn bei den nächsten Blechgedanken? Und zwar am 1. Juni. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen offen. Ich bin in den Abstimmungen. Manche Sachen müssen ja noch mal hier und da hinterfragt werden oder hin und her geschoben werden. Da bin ich gerade dabei. Lasst euch einfach überraschen. Ich werde rechtzeitig natürlich die Informationen auch mit Brie hier einstellen, damit ihr wisst, wen ich am 1. Juni für euch im Podcast interviewt habe. Während ihr das heute vielleicht am 1. Mai hört, bin ich dabei, mich mal wieder spontan und zufällig mit ganz vielen anderen zu treffen und beim 25. Mal den Mai-Corso rund um Hannover zu fahren. Das Wetter wird toll sein, ich freue mich drauf. Ich bin auf jeden Fall bei der 75-Jahr-Feier in Pforzheim Mitte Mai. Ich werde natürlich auch bei unserem 75-Jahr-Jubiläum in Hannover vor Ort sein. Und wer will, den führe ich auch gerne mal ein bisschen durch die Stadt. Ich werde auch in Hamburg sein und bis dahin verbleibe ich mit ganz großer Verbeugung für die, mit denen ich bisher sprechen konnte und mit denen, die das bisher hören und mir Feedback geben, euer Guntram. Wir sehen uns, wie gesagt, auf der Straße. Oder Veit?